Es folgt eine Konversation mit King George Kofi. George ist ein wahres Phänomen unserer heutigen Zeit und es würde ihm nicht Genüge tun, eine kurze Abhandlung über seine Lebensgeschichte hier preiszugeben. In einem anderen Podcast könnt ihr mehr über seine Vergangenheit erfahren. Lange Rede, kurzer Sinn. George war unter anderem bei mir in der Fitness- und Ernährungstrainerausbildung. George hat Krebs durchgemacht, war angehender Football-Profi, ist jetzt selber Coach, Bodybuilder für Aesthetic Sports, Bodybuilding, Spielsportarten, Kampfsportarten. Aber um das geht es gar nicht. Es geht um die Person hinter der Fassade, es geht um das Mindset, es geht um die Weltsicht, es geht um eine Person, die in ihrem Leben viel durchgemacht hat, aus einer harten Schiene kommt und einiges begriffen hat und trotzdem demütig genug ist, weiterhin auf der Suche zu sein. Insofern, ohne weitere Worte zu verschwenden, die sowieso nicht an des Pudels Kern kommen, meine Damen und Herren, ich präsentiere Ihnen King George Kofi.
Es ist lustig, ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist, beziehungsweise ich habe ja ein bisschen in den letzten Podcast logischerweise reingeschaut, wo du letztens zu Gast warst, wo du richtig hardcore ausgepackt hast. Ich hatte ja auch keine Ahnung. Ich habe ja auch nur gewusst, okay, nicht so easy Vergangenheit, die schon Krebserkrankung hart, ja. Und so, aber dann packst du da teilweise diese Storys aus und du denkst dir so, okay, what? Wait, what? Kein Wunder, dass er jetzt so ein gechillter Dude ist, der irgendwie gefühlt einfach weiß, was abgeht und weiß, was er will und nicht will und so.
Das macht sich schon gechillt. Das Haus kann einfach brennen. Ja. Ich würde langsam mir einen Weg raussuchen.
Du musst durch Hardship durch, damit du, es muss sein, oder?
Es muss sein. Ja. Das ist das Land, manchmal wünsche ich mir Leute, besonders Leute in unserem Alter, ein bisschen jünger, dass denen ein Schicksalsschlag passiert. Okay, das sollte man nicht wünschen, aber ich denke mir, sie würden einfach ein bisschen die Welt dann anders sehen.
Schon, oder?
Sie würden einfach runterkommen.
Schon. Schaust du manchmal Joe Rogan? Was hältst du von Joe Rogan?
Ich finde Joe Rogan super. Schon, ich finde, dass es einfach schon alleine, dass er eigentlich Comedian ist und alles.
Mir gefällt es. Von wegen inzwischen, der ist Philosopher und auch nur, er ist alles. Er ist Neuroscientist, er ist Astrophysiker, er ist alles.
Top, ich feiere den Typen.
Aber ich frage deswegen, weil ich habe letztens auch wieder geschaut und der hat einen so einen geilen Spruch, den er selber mal irgendwo gehört hat. Aber es ist einfach so geil. The hardest thing that's ever happened to you is still the hardest thing that's ever happened to you. Im Sinne von, wenn du dir mal deinen Zeh angeschlagen hast und das Schlimmste ist, was du jemals in deinem Leben erlebt hast, kannst du daran zugrunde gehen. Yeah. Oder du hast eine fucking Krebserkrankung durchgemacht und das ist das Härteste. Aber natürlich verschiebt sich dadurch deine Wahrnehmung und deine Baseline und was dich ansonsten aus der Bahn wirft.
Das Gleiche habe ich im Podcast auch gesagt.
Ja?
Ja, aber der Medo hat gesagt, hey, das ist vielleicht jetzt nicht so deep. Und ich so, hey, schau, Bro, wenn du jetzt ein kleines Kind ein Spielzeug wegnimmst und das wird für das Kind gerade im Moment das Schlimmste auf der Welt sein. Mhm. Und dann gibt es Leute, die vielleicht ihre Familie im Krieg verloren haben. Das, das kann man nicht comparen, weil das gerade für diese Person das Schlimmste ist.
Voll, voll. Muss man auch mal verstehen, oder?
Ja.
Ja, wie viele Leute gehen raus und judgen einfach so? Was redest du? Dir ist doch noch nichts passiert. Schau mich an.
Ja,
das hilft doch dann niemandem.
Ja.
Weil im schlimmsten Fall denkt sich die Person dann auch noch, stimmt, du hast recht, was fühle ich mich denn jetzt so scheiße wegen der Kleinigkeit? Aber ein guter Therapeut wird dir wahrscheinlich sagen, na komm her, ja klar, natürlich fühlst du dich scheiße.
Ja.
Weil das die Messlatte ist, an der du halt das misst und so. Aber
niemand kann von den anderen in den Schuhen gehen, nur du selbst.
Weil du auch sagst, konservativ und so, jetzt sind wir schon mittendrin eigentlich, danach sollten wir kurz Introduction machen. Ich bin zum Beispiel so erzogen worden, dass für mich konservativ, rechts, Religion war automatisch irgendwie schlecht. Weißt du, was ich meine?
So,
es ist nicht so, dass meine Eltern jetzt die Hardcore-Atheisten sind und die Ultra-Linksliberalen, aber irgendwie ist es so durchgekommen, dass automatisch konservativ ist altmodisch.
Yeah.
Religion, Hardcore-Religion, gläubig sein ist, Aberglaube. Weißt du, was ich meine?
Sind sie nicht vom Land?
Doch. Ja.
Interessant.
Aber es war genau die Generation, die damals, wo die ganzen Leute in die Stadt sind, zum Studieren, zum Lernen, zum aufgeklärte Gesellschaft und so. Mhm. Ja. Wie war es bei dir?
Meine Eltern, so eigen. Bro, die sind so eigen. Normalerweise, das sind eigen. So eigene Menschen. Ich schwöre, man müsste für ihn einen Film machen und Bücher, Harry Potter Staffel. Nein, aber mein Vater zum Beispiel, er hat schon seine Grundwerte gehabt, beziehungsweise er hat es gepreached, er hat es immer gesagt.
Ja.
Und ja, wir sind das. Aber er hat mir halt immer klar gemacht, du bist ein eigener Mensch. Du darfst dich jetzt nicht mit anderen vergleichen, du darfst dich nicht identifizieren. Er sagt so, du darfst dich nicht mit anderen vergleichen, hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, du darfst nicht, er wollte immer, dass du was Eigenes bist. Und er wollte immer, dass du der Beste bist. Okay. Also egal, welche Note ich gehabt habe, das hat ihn nicht interessiert. Er hat gefragt, gab es jemanden, der eine bessere hat?
Ja.
Das war für ihn wichtig. Also hätte ich einen Vierer und alle anderen haben einen Fünfer oder eine schlechtere Vier. Okay, ich war der Beste.
Ja.
Und normalerweise ist er eigentlich auch christlich erzogen, aber er ist ja noch sehr eigen.
Aber das ist auch eine geile Kombi von, hey, sei du, tu, was du willst, leg dich aus, aber perform geil und dann doch messen an den Noten. Das ist auch irgendwie eine lustige Balance. Wie willst du das erfüllen, die Erwartungen?
Ja, weil mein Vater, ehrlich gesagt, das hat er einfach selber erlebt. Er hat gemerkt, er muss zu einem bestimmten Weg gehen, er muss bestimmte Regeln nachgehen, dass er da weiter raufkommt in der Gesellschaft. Trotzdem muss er sein eigenes Ding dann machen, dass er sich abhebt. Weil wenn er jetzt nur der Gesellschaft in Regeln, im Gameplan, so sei ein braver Mitbürger, geht das nach, etc. Okay, dann bist du bei einem bestimmten Level, aber dann geht es nicht weiter. Und er hat halt gecheckt, er muss da auch im Militär in Ghana, er muss da nach den Regeln gehen, schon mit 14, und dann Vollgas dahinter sein, bis er auf einem bestimmten Level ist, bis er überhaupt diese Autorität, diesen Respekt hat, dass er dann wirklich sagen kann, was er denken kann. Und ich glaube, das wollte er unbedingt davon sagen. Und meine Mutter komischerweise auch. Ich weiß nicht, von wo sie das hat. Aber bei uns auch. Sie hat immer gesagt, das Einzige, was sie gebetet hat, wie wir werden, ist hauptsächlich gesund und dass wir unseren eigenen Verstand haben.
Ja.
Das hat sie immer gepreacht.
Mega, oder?
Ja.
Was willst du mehr?
Aber das Lustige ist, die zwei sind einfach keine Eltern. Ich schwöre dir, deine Mutter ist nicht so, wie du dir eine Mutter vorstellst.
Stellst du dir die Mutter vor?
So ist deine Mutter, du kommst, sie so, mein Schatz, wie war dein Tag, etc. Wir haben gekocht und ich weiß es nicht. So, dass du im Fernsehen siehst oder was man von Freunden hört.
Ja, aber das ist doch die größte Scheißgehirnwäsche aller Zeiten. Diese archetypischen Bilder, ich verstehe, woher es kommt. Ja, das ist vielleicht das proto-archetypische Beispiel, aber du hast doch auch genug Leute kennengelernt und deren Eltern kennengelernt und wahrscheinlich genug Stories gehört. Wer ist denn so im echten Leben?
Ja, aber sie waren dennoch mehr Eltern, als was ich damals reingeprägt habe im Kopf, wie Eltern sein sollen.
Mhm.
Und ja, meine Mutter wurde eigentlich fast einfach wie eine gute Freundin, die Ratschläge gegeben hat und die uns unbedingt einfach loslassen, also nicht loslassen, sie wollte, dass wir einfach uns selber, unsere
Experience.
Von beiden, nur bei meinem Vater jetzt, wenn ich zurück, die haben sich zwar später getrennt dann, ich weiß gar nicht wann, ich glaube mit 16 oder so, aber mein Vater war immer da. Das ist auch ein sehr, sehr interessantes Thema mit westafrikanischen Väter, die Definition von immer da.
Okay, andere Kulturen, gell, das ist so spannend,
andere,
oder?
Andere Kulturen.
Das ist beim selben Thema, ist einfach eine andere Baseline, es ist eine andere Perspektive, was ist normal, was ist nicht normal.
Ja, weil ehrlich gesagt, weil dann, wenn du definierst, dass er da ist für crazy Sachen, war er immer da.
Mhm.
Für den Alltag hat man ihn zum Beispiel nicht erreichen können. Ich rufe ihn an, er ist irgendwo in Ghana, ich sehe ihn Monate nicht.
Er ist irgendwo in Ghana.
Er macht halt sein Business.
Ja, okay.
So als ob er noch immer 18 ist und er muss immer, jetzt noch immer, er schickt mir Fotos, wie er noch mehr Grundstück gekauft hat, noch mehr baut irgendwo.
Aber ist er erfolgreich? Er hustelt auch und er macht sein Ding? Und
ja, er hat schon vieles geschafft. Nur das Einzige wäre, er könnte mehr schaffen, würde ich oder einer meiner Brüder sich Zeit nehmen und ihm noch ein bisschen helfen.
Mhm.
Weil ihm fehlt immer der Missing Link, weil er schafft es beinhart auf einem Riesenhügel, eine fette Wohnung. Wohnung ist eine Villa, ich kann dir ein Foto zeigen. Und dann auch hinten macht er eine Plantagenplantage früher und dann hat er eine Fischzucht gemacht. Ich weiß noch, wo er jetzt sich einen riesen Motor irgendwas gekauft oder so, das schicke ich jetzt nach Ghana. Und er baut sich einfach ein Dorf in einer kleinen Stadt. Bernhard und so Pangasius-Dings. Aber dann fehlt das Kleine zum Beispiel. Jetzt hat er eine Pangasius-Zucht und es läuft extrem gut. Aber der Missing Link ist, dass das jemand dann regelmäßig abholt, in die Stadt fährt und verkauft. Beispiel. Oder generell auf dem Markt. Es sind immer diese kleinen
Details. Du kannst allein nicht alles machen. Dein Vater klingt wie ein Dude, der einfach aus dem Boden Sachen stampfen kann. Oder er hat irgendwie Visionen.
Yeah.
Er macht crazy shit. Er schafft es wahrscheinlich, Leute auch zu überzeugen. Aber dann braucht es irgendwo auch den Organizer.
Yeah.
Den Planer, der einfach straight denkt, der eigentlich langweilig as fuck ist, aber der einfach auch, oder? Und du kannst nicht alles sein.
Ich glaube, bei ihm ist einfach, würde er unten leben, würde er es schaffen. Aber der jedes Mal zurück. Er kann nur 6 Monate dort bleiben in seinem Kopf. Der packt selber irgendwie nicht.
Und wie ist deine Beziehung jetzt zu ihnen? Also du sagst, es sind eher gute Freunde und so ein bisschen Wegbegleiter, vielleicht Mentoren überhaupt, aber nicht wirklich Eltern, oder?
Keine Mentoren, nee.
Nein.
Aber sie sind...
Hin und wieder ein kleiner weiser Ratschlag hier oder da.
Auch sowas. Nicht, nein. Ja. Gar nicht. Sie zeigen mir, wie man es nicht machen sollte.
Hey, there we go, ist ja auch was wert.
Und, ja, für meine Mama ist eher so, ja, sie ist einfach da. Mhm. Ich versuche mich so oft zu hören wie möglich. Sie wohnt Gott sei Dank noch mit meinem kleinen Bruder. Das heißt, sie ist auch nicht alleine. Aber ja, ich schaue einfach, dass ihr gut geht. Ja. Aber ich hole mir jetzt ehrlich gesagt keine Ratschläge. Sie gibt mir oft Ratschläge, einfach so.
Mhm. Da kommen sie nicht raus, die Eltern. Nein. Aber habt ihr nach deiner Kindheit, Jugend, nachdem du dann selber mehr im Leben gestanden bist, oder fangen wir mal anders an, wann hast du angefangen nachzudenken über dich und das Leben? Oder wann bist du das erste Mal drauf gekommen, was eigentlich so abgeht in deinem Leben? Was die all diese Dynamiken, hey, was macht meine Mutter da eigentlich? Was macht mein Vater? Wer bin ich? Also irgendwann wacht man ja mal auf, gefühlt, nicht unbedingt von heute auf morgen, aber plötzlich fallen einem Dinge auf. Und plötzlich ist nicht mehr einfach alles, wie es ist, sondern, oha, schau, das ist ja bei uns anders als bei denen. Warum könnte das so sein? Was geht mit mir ab?
Ich habe es mit 7, 8 Jahren gecheckt.
Ja, okay.
Aber meine Eltern haben es mir auch gesagt.
Mhm. Ja, was haben sie dir gesagt?
weil mein Vater immer, jetzt, natürlich später sind mir mehr Sachen klar geworden, aber ich weiß nicht wieso, vielleicht liegt es an meinen Brüdern, dass ich schon früh gecheckt habe, dass es nicht alles Dings ist. Aber mein Vater hat auch oft gesagt, wir sind nicht wie andere Leute. Mhm. Und er hat mir immer klar gemacht, was halt extreme Gehirnwäsche ist. Wir sind, dass wir immer mehr Gas geben müssen.
Ja.
Und das liegt nicht einmal von der Herkunft oder so. Er meinte einfach, das war immer wegen Familiennamen. Mhm. Also du musst mehr Gas geben. Und aber jetzt, wenn ich zurückdenke, ich glaube, das war letzten Sommer oder vielleicht sogar dieses Jahr, wo es ein bisschen schon wärmer geworden ist, habe ich darüber nachgedacht, über die ganzen Sachen, die mein Vater gesagt hat. Und diese ganzen Geschichten, die er mir erzählt hat vom Schlafengehen, die angeblich aus der Bibel war, aber mittlerweile habe ich die Bibel gelesen und Bullshit steht das in der Bibel.
Woher kam das dann?
Aus seinem, ja.
Ja, okay.
Und der Typ hat mich so eigentlich programmiert, wie er wollte, auf so einen krassen Level, ja, in verschiedene Kleinigkeiten. Aha. Weil ich kann mich erinnern, ich habe mich ja schon oft aufgeregt wegen seiner Charakterzüge, besonders früher, aber ich habe dann gemerkt, wenn ich selber in Konversationen bin oder sowas, dann droppe ich manchmal Sachen, ich sage Sachen oder ich verhalte mich wie er und das fällt mir dann auf und das regt mich dann auf, weil das sind genau die Sachen, die ich eigentlich nicht wollte. Und dann denke ich mir, okay, das ist sehr genetisch, aber der Mann hat mich so manipuliert, das klingt jetzt so negativ, es ist absurd.
Ich glaube, es ist mehr Manipulation als jedes andere Elternteil und jede andere Familie mit ihren Kindern macht, weil ich meine, es klingt schon sehr extrem, wie du das ausdrückst und ich glaube dir das natürlich, aber wenn ich jetzt an mich denke und die Leute, die ich nahe kenne, du lernst Leute kennen, lernst dann vielleicht auch ihre Eltern kennen und plötzlich, okay, alles klar.
Ja.
Das ist, du siehst genau die Linie von den Eltern zu den Kindern. Meinst du, das war besonders arg bei euch? Oder
ich glaube, bei meinem Vater war es halt wirklich mehr geplanter, weil ich glaube, bei anderen Eltern, sie leben einfach, wie sie sind und sind überzeugt von ihren Sachen und so sollten die Kinder das dann auch machen. Mhm. Aber mein Vater hat sogar Sachen gesagt, die er selber nicht gemacht hat, aber er hat es mir gepreacht und in den Kopf reingetan. Mhm. Ja.
Wie viel davon ist aufgearbeitet, würdest du sagen?
Wie meinst du das?
Ja, gute Frage. Was ist aufgearbeitet?
Ah.
Du kannst wahrscheinlich nie was vollends aufarbeiten, aber eben allein die Achtsamkeit zu haben, oha, schau, was da gemacht wurde, was da passiert ist. Was war vielleicht die Intention dahinter? Auch das Gespräch führen. Siehst du das auch so? Ist dir bewusst, was du gemacht hast? Ja, nein, weißt du, was ich meine? Solche Art von Gesprächen.
Mit meinem Vater.
Ja, meine Mutter und dein Vater. No way, okay.
Also, nein, wenn ich mit meinem Vater über sowas rede, so wie er ist und sein Charakter, würde ich ihm genau sagen, dann würde er sagen, ja, na klar, ich weiß das. Mhm. Und würde lachen. Und dann würde er seinen Satz droppen, den er mir damals immer gesagt hat, für eine Erklärung, oder wenn ich nicht irgendwie unzufrieden war mit seinen Entscheidungen, wenn du älter bist, wirst du es verstehen. Und jetzt wird er dann sagen, jetzt bist du älter, jetzt hast du es verstanden.
Was ist verstanden?
Ich habe einiges verstanden. Natürlich kann ich nicht nachvollziehen alles, weil er einfach ein komplett anderes Leben gehabt hat. Aber ich habe vieles verstanden, was er jetzt im Endeffekt gesagt hat. Mhm. Und ich verstehe auch, warum er Sachen gemacht hat.
Mhm.
Und ich verstehe auch, wieso er so in unseren Köpfen, also in meinem Kopf hat er es richtig gut geschafft, dass er das so machen wollte.
Ja.
Und das ist einfach nur, weil er größenwahnsinnig ist und er das Familienoberhaupt und er einfach eine Kopie machen wollte von sich. Mhm. Deshalb habe ich genau seinen gleichen Namen.
Bist du der Älteste?
Nee, bin ich nicht.
Okay, wie viele Geschwister hast du?
Jetzt mittlerweile 8.
Insgesamt noch 8 weitere? Im Clan?
Ja.
Okay.
Früher waren es 5 Brüder.
Ja.
5 Brüder, Blödsinn. 4 Brüder. Ja, zusammen sind wir 8, mein Gott. Früher waren wir immer nur 4 Brüder, also so 5 Brüder zusammen mit mir. Aber mein Vater hat vor 8 Jahren circa wieder geheiratet und 3 neue Kinder gemacht. Jetzt habe ich nochmal 2 neue Geschwister, also Jungs und ein Mädchen, das heißt ein Mädchen.
Mhm.
Ja.
Darf ich kurz extrem philosophisch und metaphysisch werden, wenn wir schon da sind?
Natürlich.
Du hast gesagt, du hast jetzt einiges verstanden und das ist ja auch eine dieser geilen Sachen des Erwachsenwerdens. Plötzlich irgendwie Sachen, die keinen Sinn ergeben, ergeben Sinn, nur um dann noch weniger Sinn zu ergeben. Ich habe letztens jemanden getroffen, die hat so ein geiles Zitat gesagt. Sie hat gesagt, mir ist in letzter Zeit so viel klar geworden und jetzt bin ich verwirrt. So,
ja.
Die Frage an dich ist jetzt, was ist das alles hier? Alex würde fragen, wer bist du und was treibt dich an? Aber was sind die höchsten Ideale, die ein Mensch nachstreben kann? Was treibt dich an? Was ist der Kern von dem, was du tust?
Ich muss ehrlich gesagt nicht einmal drüber nachdenken. Ich muss nur die richtigen Wörter dafür finden.
Ja.
Weil das klingt alles immer sehr schlimm und arrogant oder für andere Menschen. Aber ich weiß nicht, was für andere Menschen ist, weil ich weiß, und ich habe es akzeptieren müssen. Früher hat es mich sehr aufgeregt, wenn Leute nicht nach mehr gestrebt haben. Und das hat mich immer sehr wütend gemacht. Habe ich es immer persönlich genommen, obwohl es deren Leben ist.
Okay.
Ich so, warum willst du einen normalen Job haben? Wieso, du bist eigentlich unzufrieden? Warum machst du nichts anderes? Willst du für immer so leben? Willst du nicht mal reich sein? Dies, das? Oder du hast ein Talent, wieso zeigst du das nicht der Welt? Das hat mich, damit habe ich gelernt, dass manche Menschen einfach ihre Ruhe haben wollen und normal arbeiten wollen und nach Hause gehen wollen und fertig. Und ich habe so ein Riesenproblem damit, weil ich denke mir, das Leben wird irgendwann vorbei sein.
Ja.
Weißt du, und du hast irgendetwas, was die Welt nicht hat. Es gibt dich nur einmal.
Ja.
Weißt du, teil es mit der Welt, verdammte Scheiße.
Ja.
Und wirf dein Leben nicht weg.
Es ist deine kosmische Pflicht, verdammt nochmal dein Potenzial zu realisieren.
Und ja, genau.
Zu leben, wofür du da bist.
Genau. Und eigentlich, das ist auch sehr egoistisch und jeder soll halt machen, was er will. Aber für mich, was ich gesehen habe, was mich antreibt, was auch größenwahnsinnig ist, weil ich einfach der Sohn meines Vaters bin. Und ich wusste am Anfang nicht, was es ist, aber es hat so begonnen, es auch zu selbst reflektieren und analysieren. Ich habe immer einen Drang gehabt, Leuten zu helfen. Und ich weiß, finanzieller Status ist halt auch extrem wichtig. Und nicht einmal für mich selber, aber ich wusste, wenn ich finanziell gut aufgestellt bin, kann ich Leuten noch mehr helfen.
Mhm.
Und dann, wenn du halt richtig gut aufgestellt bist und wenn jemand eine Business-Idee hat oder irgendein Schicksalsschlag, er braucht für sich ein Riesenbegräbnis, muss er irgendwo machen, weil irgendjemand gestorben ist in Italien, was auch immer, dass ich einfach den sponsorisieren kann, beziehungsweise das Geld einfach geben kann, ohne dass ich es jemals spüren würde.
Mhm.
Das ist einer der Ziele. Aber dann weiß ich, Geld ist nicht nur alles, weil wie ich lebe, ist fast wie ein Tauschgeschäft, auch in Wien.
Mhm.
Also ich kriege wortwörtlich alles, was ich möchte. Ohne Geld. Bisschen oldschool.
Mhm.
Und
du hast dir deine kleine Kommune aufgebaut.
Genau.
Da kenn dich, du kennst sie und alle. Es ist Handschlagqualität, die Leute wissen, woran sie sind. Und
genau. Und das sind halt die Connection und die Loyalität. und über die Jahre, die ich dann aufgebaut habe, und ich möchte das einfach noch größer auf einen größeren, auf eine größere Ebene haben, sogar internationaler. Und dann habe ich mitgekriegt, was ist dann wirklich mein Ziel? Mein Ziel ist es nicht nur finanziell stark zu sein, Einfluss zu haben. Das Wort ist Macht. Ich möchte Macht
Ich
haben.
möchte es Macht haben,
Ich möchte Macht haben, ich möchte so viel Macht haben, dass ich halt richtig viel Einfluss habe. Und dann klingt das komisch und dann tut man meistens Macht mit schlechten Sachen assoziieren. Aber ich denke mir, wenn ich Macht habe, dann kann ich halt noch mehr ändern. Dann werden hoffentlich weniger Leute leiden und ich kann tatsächlich meinen Footprint noch größer hinterlassen auf der Welt. Also hat das dann auch geachtet.
Also Macht nicht der Macht wegen, sondern Macht als Mittel zum Zweck. Macht als Werkzeug auf dem Weg zu.
Genau.
Was ist das ultimative Ziel? Weniger Leid, was immer das
Weniger
heißt.
Leid und etwas Egoistisches, meine Legacy. Dass ich weiß, dass Leute sich erinnern werden und hoffentlich dadurch inspiriert sein, auch mehr Gutes zu tun und nicht nur nach Macht zu streben. Und
Das heißt, im Kern denkst du aber, du bist angetrieben vom Geist des Guten.
ja, und ich kann nicht abschalten, dass ich in meinem Kopf denke, das ist meine Aufgabe und ich muss das machen. Und wenn ich das nicht mache, dann habe ich ein Problem.
Ja, es ist lustig. Es kann ein hartes Gefühl sein. Also, ich will mir nicht anmaßen, dass ich weiß final, was mein Lebensweg ist, aber ich glaube auch, dass ich diese Erfahrung gemacht habe, zu spüren in gewissen Momenten, okay, das könnte es sein. Das könnte sein, was du besonders gut kannst, wofür du vielleicht da bist, was auch immer. Und dann auch die Angst, die damit einhergeht. Ja, wenn du angesprochen hast, Leute, die nicht ihr volles Potenzial manifestieren und auch ein bisschen den Schwanz einziehen, den lockeren Weg wählen. Ich kann das so gut verstehen. Ich bin grundsätzlich ein eher gemütlicher Mensch, würde ich sagen. Ich spüre aber auch das Potenzial, das da ist. Und es jagt einem eine Heidenangst ein, diesen Weg vor dir zu sehen, was das bedeutet. Was das bedeutet, teilweise loszulassen und dann aber auch wieder Gas zu geben und diesen Weg zu beschreiten, den so per Definition noch keiner vor dir beschritten hat. Weil du bist du. Du bist ein einzigartiges Individuum. Wir sind alle Menschen, toll, es gibt Kategorien, aber per Definition sind wir noch nie da gewesen, einzigartig. Und niemand kann dich final an der Hand nehmen. Es wird immer diesen Punkt geben, wo du auch diesen Sprung machst. Ja? Und es jagt einem echt Angst ein. Aber da bist du drüber hinweg, oder?
Ja, weil was passiert, warum sollte ich Angst haben? Angst kannst du haben, dass du dann. Also eigentlich sollte man gar keine Angst haben.
Naja, sollte.
Weil wenn ich jetzt nachdenke, was wäre das Worst-Case-Szenario, was mir passiert, solange niemand von meiner Familie das Leben lassen muss und das wird nicht sein durch den Weg, den ich gehe. Brauche ich keine Angst haben, weil was könnte passieren? Natürlich muss ich auf Sachen opfern, private Sachen, Freizeit, wenn es sein muss, auch Freundschaften. Und natürlich wird das wehtun, aber wisst ihr, wir haben das Leben geschenkt bekommen. Und wenn es nicht wehtut, war es auch nicht einmal schön. Und dann, manche Leute werden niemals einen Heartbreak haben oder etwas verloren haben oder einen Schicksalsschlag haben, was sie einfach zerreißt, herzlich und im Bauch und im Verstand. Und ich finde das schön, weil dann weiß man, dass diese Person tatsächlich was riskiert hat und sie tatsächlich am Leben ist. Manche werden das niemals experiencen. Und natürlich auf der anderen Seite ist dann wieder das Glück und die Freude, etwas geschafft zu haben, auch wenn das immer noch kürzer ist als der
Ja,
Schmerz.
kein Glück ohne Leid, kein Leid ohne Glück, kein Licht ohne Schatten. Es ist
Genau.
ein universelles Gesetz. Glaubst du hast in deinem Leben dein Kontingent an Leid und Unglück schon größtenteils ausgeschöpft? Weil manchmal habe ich diese Idee im Kopf, dass jeder Mensch so seinen Sack an tiefen, schlimmen Emotionen und Leid und Schrecklichkeit hat. Und manche erleben es vielleicht am Todesbett und es kommt auf einen Schlag und es zerreißt wahrscheinlich deine Seele. Und manche haben es vielleicht, wenn sie 5 und 10 sind, müssen sie schon durch Dinge durch und haben es dann hinten hinaus, unter Anführungsstrichen, leichter, weil sie auch was gelernt haben, weil sie was mitgenommen haben. Denkst du manchmal, dass du in deinem Leben schon das Schlimmste abgefrühstückt hast und
Nein, es kommen noch sicher Sachen auf mich zu. Es kommen noch einige Sachen auf mich zu. Das ist 100%. Weil on a daily basis passieren Sachen, wo ich mir denke, ich hätte nicht gedacht, dass mir das noch passiert.
Wirklich?
Ich weiß gar nicht,
so regelmäßig?
Es, ja, es ist einfach wie ein Film, mein Gott. Was
war das? Dein Leben ist ein Film, es ist ein verrückter, crazy.
Manchmal passieren einfach Sachen, wo ich mir denke, okay, das ist mir echt noch nicht passiert und mir ist echt viel Shit passiert.
Ja.
Ich weiß gar nicht, das war sogar vor ein paar Tagen, mein Gott. Aber wirklich, es passieren mir so viele Sachen, aber das liegt doch irgendwie, habe ich eine Energie, dass mich Leute anlabern und dann komme ich einfach in Sachen.
Bam.
Ja. Es ist einfach...
Ja. Irgendwie wirst du es auch anziehen oder zumindest auch mehr geschehen lassen können.
Ja. Aber es ist, nein, es wird noch urviel passieren und ganz schlimme Sachen, 100%. Aber das ist okay.
Ja.
Du kannst nicht ready sein. Mir ist halt viel Blödsinn passiert, aber ist okay.
Dann aber meinst du, es wird dich nochmal so sehr, um es ganz wissenschaftlich auszudrücken, ficken, wie dich vielleicht Sachen in der Vergangenheit gefickt haben? Ich meine, ich stelle mir vor, eine Krebsdiagnose, gewisse harte Sachen in Kindheit und Jugend, also vielleicht werden Dinge passieren, die objektiv gesehen noch härter sind, wer weiß, oder noch bedeutender, aber...
Naja, das, ich glaube... der einzige Unterschied ist, auch wenn schlimmere Sachen, in Anführungszeichen schlimmere Sachen passieren oder leichtere Sachen, früher habe ich viele Sachen nicht verstanden. Früher habe ich mich dann gleich in eine Opferrolle begeben, wo ich sage, warum ich. Mhm. Aber jetzt ist es halt so weit, dass ich einfach sage, ja, ich, let's go.
Mhm. Ja.
Natürlich, und ich nehme es einfach auf, so, was hat, was kann ich, Dr. Gauer, Mathe, quotieren, war das, es ist nicht, es kommt, das, es ist nicht das Trauma, was uns ändert, oder? Sondern wie wir darauf reagieren, auf das Trauma, also die Reaktion und wie wir halt das handeln. Und ich glaube, halt die Sachen, die mir jetzt passieren werden in Zukunft, ich reagiere einfach ganz anders. Ich bin nicht mehr in einer Opfermentalität, dass warum nur ich, warum muss mir das passieren, sondern ich nehme es auf, ich realisiere es. Sind es Fakten, die ich nicht mehr ändern kann, dann werde ich das akzeptieren, weil du kannst nicht die Vergangenheit ändern und Hard Facts kannst du einfach nicht ändern. Muss ich damit leben? Ja, dann wird abgeschlossen damit. Weil ich kann nicht noch kurz drüber nachdenken.
Ja.
Wenn es mich zu sehr mental belastet, dann kommt es in meine Box der Pandora, die ich dann irgendwann mit dem Therapeuten aufmachen werde.
Mhm. Die Therapie.
Ja, genau.
Okay.
Aber die brauche ich noch nicht.
Noch nicht, okay.
Na, ich habe noch Sachen zu tun.
Ja.
Und
diese
Box von Pandora wird mich vielleicht brechen, für eine Zeit lang.
Das ist eine interessante Taktik. Du bist auf einem Path, du musst deine vollen Ressourcen da reinballern, bist aber auch aufgeweckt genug, um zu wissen, dass da Dinge sind, aber du bist der ultimative Pragmatiker. Du sagst einfach, okay, Opferrolle ist mir sowieso scheiße, weil es mir nicht hilft. Was hilft mir auf meinem Weg? Das nicht. Helfen mir diese Dinge? Nein, passt, die kommen da rein. Aber du bist auch nicht blind genug zu sagen, ich schiebe sie unter die Decke, sondern die sind auf diesem geordneten Ort. Und du weißt, du sammelst sie an und irgendwann explodieren sie in dein Gesicht, aber bis dahin hast du die Ressourcen, sie nicht anzuschauen.
Okay. Genau, und wenn die Box kurz sich öffnen will, dann gibt es genug Wege, sie wieder zusammenzudrücken und ein bisschen mit Klebeband wieder fester zu machen.
Okay, pharmakologisch, aber, oder?
Nein. Alles mental.
Alles mental.
Sobald es pharmakologisch wird, dann habe ich keine Kontrolle. Und ich hasse es, wenn ich keine Kontrolle habe. Das ist ein, deshalb hasse ich es aber einen bestimmten Grad, wenn man alkoholisiert sind. Ich mag zum Beispiel kein THC, weil das ist bei mir der Endgegner. Ich habe, wenn ich sobald das Gefühl habe, ich habe keine Kontrolle über mich oder meinen Körper, mein Verstand, verlasse mich. Das ist ganz schlimm, ganz schlimm.
Das ist aber lustig, weil du hast eins der vielen Bücher, die da vor dir liegen, ist eben Rick Rubins The Creative Act. Und Kontrolle haben schlägt sich aber auch irgendwo mit seiner These zu sagen, irgendwo sind wir ja auch nur Empfänger von dem, was außer uns ist. Und was heißt Kontrolle haben? Können wir, also was verstehst du unter Kontrolle haben? Und manchmal das Zügel auch aus der Hand geben und geschehen lassen, weißt du, was ich meine?
Ja.
Versus alles tightly.
Naja, auch wenn wir Empfänger sind oder Sachen geschehen, du kannst dennoch, wenn dir jetzt etwas passiert, du kannst trotzdem, wenn du im Jetzt bist, kannst du trotzdem entscheiden. Auch wenn du weißt genau, wie es sich jetzt anfühlt, wie du darauf reagierst, also du spürst deine Reaktion auf diese Aktion, was dir gerade passiert ist, du kannst trotzdem entscheiden, wie viel du jetzt der Welt davon zeigst oder deinen Nachbarn.
Mhm.
Und auch wenn wir Empfänger sind von, was auch immer, von Law of Attraction etc. und Sachen ziehen mich an und ich weiß, diese Sache zieht mich jetzt an, bin ich trotzdem noch, kann ich trotzdem noch entscheiden, lasse ich es zu, lasse ich es nicht zu, lasse ich es halb zu oder ignoriere ich das?
Ja.
Und da will ich komplett aware sein.
Wie stehst du denn zum Thema freier Wille?
Absolut. Ich glaube, Sachen müssen passieren. Und ich glaube, manche Sachen sind vorgeschrieben, dass sie passieren. Also ich bin im Endeffekt gläubig, aber da ist auch der freie Wille auch dabei. Aber absolut, wir haben freien Willen. Deshalb glaube ich, können auch so viele Menschen böse sein. Deshalb können, glaube ich, können viele Menschen sich auch so gut belügen, selbst und in einer eigenen Realität leben, in ihrer Bubble, wo sie einfach so tun, als ob sie zufrieden sind und glücklich sind.
Eine der craziesten modernen menschlichen Eigenschaften, oder das ist uns generell zu eigen, aber was in der modernen Gesellschaft wirklich unglaublich ist, und das fasziniert mich, wie sehr man sich blind machen kann, wie sehr man sich belügen kann, wie sehr man die Realität ausdrängen kann, oder? Also du hast von Achtsamkeit, von hey, du siehst es an, wie es ist, du bist im Moment und dann kannst du entscheiden, was mache ich damit, mal mehr, mal weniger. Aber wie crazy wir es alle schaffen, unsere Realität zu verzerren. Und
ich finde, das ist extrem wichtig, das zu können. Und ich Leute glauben, ich spinne total. Ich glaube, es ist extrem wichtig, das zu können. Und ich glaube, dir muss auch klar sein, dass du das gerade kannst. Und wie sehr du dich dann selber in diese in dieses Nirvana-Loch da begibst.
Moment, was ist wichtig, die Realität zu verzerren oder den klaren Blick zu haben? Was
dass du weißt, was deine Perspektive und was deine Perception ist, also was tatsächlich die Perspektive ist und was deine Wahrnehmung ist, weil deine eigene Wahrnehmung wird nicht die echte Perspektive sein. Das muss dir klar sein, dass du Sachen anders siehst, einfach genetisch durch deine Gesellschaft, durch deine Erziehung, was auch immer, durch dein deine Tagesverfassung. Und aber es gibt, finde ich, Momente, dass wir einfach Sachen einschalten müssen, vielleicht als Selbstschutz oder gerade vielleicht, wo es eine Phase ist, wo du jetzt komplett Vollgas geben musst, dass du deine Realität verzerrst.
Es geht auch gar nicht ohne. Ich sage nicht, dass es möglich ist.
Du wirst das sicher wissen vom Laufen, wenn du glaubst, deine Knie tun gerade weh oder sonst was.
Ja.
Was für wie selber...
Ja.
Du dir da...
Du, it's all a fucking illusion. Also genug spirituelle Glaubenssätze der gesamten Menschheitsgesichter sagen dir, it's all a fucking illusion. Die moderne Welt würde dir sagen, es ist ja alles nur eine Simulation und ich bin kein Freund dieser technokratischen Betrachtung der Realität. Ich bin da ganz stark dagegen, aber es ist halt unsere moderne Analogie dafür. Zum Thema freier Wille noch, Robert Sapolsky sagt dir vielleicht was, hat ja vor kurzem ein, also der ist so ein Neurohormonwissenschaftler, ich glaube ursprünglich Neurowissenschaftler, Biologe und hat eben ein Buch über freier Wille geschrieben und er ist in dem Camp, gibt's nicht. Und dann ist es ein wunderschönes 200-seitiges Buch, um zu beweisen, dass es keinen freien Willen gibt. Und ich verstehe das Argument dieser Leute. Also mal vorweg grundsätzlich, ich bin auch eher, wobei du hast ja auch nicht gesagt per se ja, nein. Ich glaube, du hast es ja auch ein bisschen qualifiziert, grundsätzlich ja, vielleicht aber. Und so würde ich das zum Beispiel sehen. Manchmal sagen Leute, alles, was du kontrollieren kannst, sind deine Gedanken und oder deine Handlungen. Und ich finde, das ist absoluter Mega-Bullshit, oder? Weil du coachst seit langem genug Leute, du kennst genug Leute. Wir sind oft auch Sklaven. Nicht nur unsere Gedanken und Emotionen, unsere Handlungen. Wir sind oft, oder? Wenn du keine Achtsamkeit hast, dann bist du ein Blatt im Wind. Dann bist du wirklich diese Maschine, die von all diesen Triggern bewegt wird. So, jetzt praktizierst du vielleicht irgendeine Art von spiritueller Praxis, Meditation, Achtsamkeit, was auch immer, und du erlangst ein bisschen Herrschaft über deine Handlungen. Aber nie vollends, oder?
Teils.
Teils.
Ja. Manche Leute, die sehr konservativ erzogen worden sind, die haben das so sehr verankert in ihrer Kultur, in der Gesellschaft. Weil ich habe schon viele, ich will jetzt nicht irgendwas Spezifisches sagen, aber du siehst halt dann sehr viele Kulturen, wo Männer nur unter Männer ein bisschen lockerer sind, aber sie sich sehr unter Kontrolle haben, weil sie einfach ein anderes Bild haben, wie sie sein sollten, ein Mann in der Gesellschaft, und würden niemals Schwäche zeigen, was für sie noch als Schwäche definiert wird. Also ich glaube, kulturell ist das noch sehr, sehr anders bei manchen. Und die leben einfach damit und die haben niemals den Drang, oh, ich möchte jetzt einfach ich sein. Die denken nicht einmal daran. Aber wie gesagt, ich glaube, dass wir schon einen freien Willen haben. Aber ich weiß natürlich, biologisch, neurologisch gibt es halt extrem viele Trigger. Ich glaube auch zum Beispiel bei der Partnersuche, wenn jetzt eine Frau jemanden sieht mit einem breiteren Schultergürtel oder was ich was, oder einen oder mehr Bart oder volle Haare oder wie dick die Augenbrauen sind. Oder weißt du, da gibt es natürlich biologische Faktoren. Aber es ist dennoch der freie Wille, ob sie dem jetzt nachgeht oder nicht. Nur natürlich, wie sehr, was muss in deinem Leben geschehen, dass dir sowas klar ist und bewusst ist.
Ja.
Und da kommt es wieder darum, und dann ist das auch das Gefährliche, wenn Leute sich gar nicht damit befassen, dann werden sie von anderen Leuten kontrolliert.
Oder von was auch immer. Ja.
Ja.
Also der 0,0 Ahnung über sich und das Leben hat, der ist, wie gesagt, wie dieses Blatt im Wind.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du, das ist eine, also ich bin in meinem Leben wahrscheinlich noch auf nichts gestoßen, was so sehr an den Kern von pragmatisch gesehen, was sollte man beachten, um ein gutes Leben zu haben, und das Orakel von Delphi im alten Griechenland. Also das waren meistens junge Frauen, die haben Weissagungen, Prophezeiungen vollbracht, wahrscheinlich unter Hardcore-Drogeneinfluss, wie auch Joe Rogan in seinem Podcast schon öfters besprochen hat mit Archäologen. Wurscht, und die waren im Tempel vom Apollo zu Hause, und da gab es viele Inschriften auf diesem Tempel, und es gab drei große. So gesehen die drei großen fundamentalen Tipps fürs Leben, wenn du so willst, der alten Griechen. Und die allererste, die oberste ist, erkenne dich selbst. Und es klingt oft so trivial, ja, erkenne dich selbst, weiß, wer du bist, aber ich bin noch auf nichts in meinem Leben gestoßen, was so fundamental wichtig ist, oder? Weil wenn du keine Ahnung hast, wo du herkommst, was dich triggert, was dich nicht triggert, was du eigentlich willst, wie dein Wesen ist, wie deine Umgebung ist, wo fangst du denn dann an? Ja, dann kannst du all den Sport, all die Fitness, all die mentale Work der Welt machen, oder?
Ja.
Das ist ziellos.
Das ist ziellos.
Ja.
Ja.
Wie kommen die Leute auf sich selbst? Know thyself. Was ist der Path?
Ich glaube, die meisten Leute werden niemals wirklich zu sich stehen.
Mhm.
Weil die Wahrheit ist, viele Leute haben zum Beispiel, sie schämen sich für ihre Gedanken oder für ihre, ich drück's mal so aus, dass Leute es verstehen, für ihre Fetische, weil die anderen es Fetische nennen. Und schon alleine, wenn jemand jetzt irgendwelche freaky Gedanken hat, würden sie sich extrem schämen. Und ich glaube, solange das der Fall ist, wenn Leute nicht zu sich selber stehen, und wenn sie sich nicht zu sich selber stehen, haben sie eine falsche Vorstellung von sich selber. Und dann werden sie niemals sich selber kennenlernen.
Mhm.
Schon alleine, weil sie nicht zu sich stehen. Und das Lustige ist, wenn ich etwas denke, ich sage es, auch wenn es komplett abgefuckt oder weird oder einfach politisch unkorrekt klingt.
Mhm.
Weil erstens, ich liebe die Reaktion von anderen Menschen drauf. Und zweitens finde ich das nicht schlimm, dass mein Gedankengut dann so ist.
Ja.
Natürlich kann ich dann tiefgründiger gehen, hey, warum ist das so, etc. Aber ich finde halt, viel zu viele Leute verstellen sich halt, dass sie anderen gefallen. Ja.
Ist auch eine wichtige Balance, oder? Du willst ja nicht jetzt in your face komplett disinhibited alles in die Welt raushauen, was einfach vielleicht auch besprochen gehört, weil dann wirst du halt abgestempelt als irgendwer. Aber du hast ja einen guten Status aufgebaut. Ich glaube, die Leute wissen, woran sie sind bei dir. Deswegen kannst du es dir erlauben, auch mal was rauszuhauen.
Ja, genau.
Und es nicht sofort zu qualifizieren und zu rechtfertigen, was dich dann wieder untergraben würde, oder? Aber du kannst es nicht einfach so machen. Es ist das Resultat von ein bisschen Arbeit, von Sachen, die du davor gemacht hast.
Ja, eigentlich ist ja, du hast absolut recht, aber eigentlich ist es kompletter Schwachsinn.
Wie?
Es ist eine Frechheit, dass jemand zuerst seinen sozialen, gesellschaftlichen Status erreichen muss, dass er tatsächlich dann das sagen kann, was er möchte.
Um naja. Naja, alles im Leben hat seinen Preis, weißt du? Ihr habt selber einen Hund, wir haben hier zwei süße Hunde liegen, und ich finde, das ist so ein geiles Beispiel zum Beispiel. Denn die zweite delphische Maxime neben erkenne dich selbst ist nichts im Übermaß. Ja? Die schönste Sache, und das hast du ja auch in der Chemie, Biologie, Hormesis, oder? Eine kleine Dosis an Gift macht dich stärker. Training, oder? Zerstört was in dir, macht dich stärker. Und die schönste Sache, wenn du zu viel davon hast, ist wieder schlecht. Und das Beispiel mit den Hunden, wenn du deinem Hund oder auch deinem Kind, einem Kind, komplette Freiheit gibst, entfalte dich, mach, was du willst, Anarchie. Es wird kein Oben, kein Unten finden, und es wird irgendwo abkommen. Kannst mir erzählen, was du willst. Ultimative Freiheit führt zu Sklaverei, weil du nicht fähig bist, Mensch zu sein. Das heißt, du brauchst eine kleine Dosis an Unfreiheit. Hunden zum Beispiel. Du erziehst einen Hund, geil, er weiß, woran er ist, er weiß, er muss auf deinen Befehl hören, und dann kannst du ihn auch mal ableinen. Und du kannst ihm die Freiheit geben, jetzt auf dieser Wiese zu rennen, weil du weißt, wenn es drauf ankommt, schnippst du und er ist bei dir. Also, so viel zum Thema, es ist eine Frechheit, dass wir uns das erst erarbeiten müssen. Alles im Leben hat seinen Preis, oder nicht? Und du kannst mehr du sein, weil du davor die Arbeit gemacht hast, dich ein bisschen an Spielregeln zu halten und ein guter Mensch zu sein. Oder?
Das erinnert mich an ein Gespräch, als wir auf der Schule waren und alle anderen mussten uns zu. Die veganen Burger. Aber zu dem später. Einerseits ja, aber stell dir vor, weißt du, wie können wir definieren, wie der Hund sein sollte? Weil die Wahrheit ist, wir wissen es nicht. Mhm. Und jetzt stell dir vor, du würdest ihm totale Freiheit geben. Natürlich nennen wir das dann Anarchie, weil er nicht das macht, was wir wollen. Aber vielleicht entwickelt er sich dann so, wie die Natur es vorgesehen hat.
No. I see what you're getting at. Aber es gibt immer irgendwelche Spielregeln. Und,
ja.
Und die sind willkürlich, per Definition. Wer sagt, wie ein Mensch sich verhalten soll? Wer sagt, wie ein Tier sich verhalten soll? Ja. Die Natur gibt gewisse Dinge vor. Und selbst diese Dinge sind irgendwo willkürlich. Oder auch nicht, weißt du? Weil wenn Dinge aus der Tendenz von Milliarden von Jahren an Evolution, Anpassung etc. entstehen, vielleicht gibt es da irgendein Muster da draußen, an das wir uns annähern. Alles, was ich sagen will, ist, es gibt Verhaltensmuster, die eher zum nach unserer Definition Schlechten führen und die nach unserer Definition zum Guten führen. Und auch diese Konzepte sind ja irgendwo wieder willkürlich. Dem Universum ist es vielleicht egal, wenn von heute auf morgen die Spezies Mensch und der Planet Erde weg ist. Ja, nein, was weiß ich. Aber wir aus unserer Perspektive empfinden hoffentlich, wahrscheinlich Leben als etwas Wertvolles. Also.
Ja, du hast, ich bin
das ist natürlich jetzt schon irgendwo.
Ich bin sowieso deiner Meinung, weil ansonsten, wenn es nicht so wäre und jeder seinen Trieben nachgehen würde, glaube ich, gäbe es noch mehr Mord, noch mehr Krieg und noch mehr Vergewaltigungen.
Wahrscheinlich, ja.
Ja.
Wahrscheinlich.
Und das ist auch ein Riesenproblem. Das ist halt ein Riesenproblem. Das ist da so absolut recht. Es ist zu viel Freiheit. Ist halt. Ich rede so komisch, ich habe mir gestern die Zähne machen lassen.
Alles gut.
Jetzt alles die Krone.
Strahlen dafür, Alter. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ich muss so da sitzen. Es fällt auf, Mann. Es fällt auf. Ja.
Ist gut,
Alter. Genau das Gegenteil von mir nämlich. Ich habe chronisch gelbe Zähne. Mein Zahnarzt sagt mir immer, alles easy, Massimo, du hast geile Zähne, die sind halt leider einfach gelb. Ja, und ich habe keinen Bock auf Bleaching. Ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber...
Ich habe alle neu gemacht. Ich habe so viele Zähne verloren vom
Fußballspielen. Okay.
Alles. Das sind alles Kronen.
Shit,
das sind jetzt gerade Plastikzähne, die meine nachgemacht und sind. Und am 8. Mai kommen auch Kronen.
Darf man nicht fragen. Kann
ich nicht erwähnen, weil das ist ein Special-Preis.
Okay, passt. Alles klar.
Also ein guter Zahnarzt. Ich kann nicht connecten.
Fun-Frage und die Antwort sollte jetzt eigentlich schon klar sein. Weißt du, was die Berufsgruppe, zumindest hier bei uns im Westen Europa, mit der höchsten Selbstmordrate ist?
Berufsgruppe?
Ja, die Berufsgruppe mit der höchsten Selbstmordrate, prozentuell.
Das ist wahrscheinlich irgendwas im Office, oder?
Nein, du hast es gerade angesprochen. Wir haben gerade darüber geredet.
Ach so, Zahnärzte.
Stimmt,
das habe ich ja schon gelesen.
Ich hätte es nicht gedacht. Für dich?
Ehrlich gesagt, ein guter Freund von mir ist Zahnarzt und der hat mehrere Sachen so gepostet und ich habe das durchgelesen.
Mhm.
Und da kam es anscheinend, weil diese Leute sehr beschimpft werden und in der Gesellschaft schlecht angesehen werden.
Aha.
Und das ist crazy.
Ja.
Ich war jetzt bei anderen Zahnärzten fast jede zweite Woche, weil mein Schneidezahn jedes Mal abgebrochen ist und die haben mir alle Wurzelbehandlungen neu gemacht. Und ich bin jedes Mal so dankbar. Mhm. Und ich wäre einfach so am Arsch ohne Zahnärzte.
Alter, heftiger Scheiß, oder? Also wenn es deinen Zähnen gut geht, denkst du natürlich keine Sekunde drüber nach.
Ja.
Sobald du mal da irgendwie... Du
ja,
und jeden Tag musst du essen und trinken.
Das hat so eine Kettenreaktion, wenn die Zähne kaputt sind.
Aha, hab ich auch
und das Schlimme ist, stell dir vor, wir hätten ein Fallout, ein Blackout und alles und wir würden da jagen und weiß ich was.
Mhm.
Wie hardcore wichtig in einem Dorf, in einer Gemeinschaft wäre ein Zahnarzt. Das habe ich auch letztens gedacht. Okay, du hast vielleicht keinen Doktor. Okay, manche werden sterben.
Ja.
Aber krass wäre das, wenn ein Zahnarzt da wäre.
Ja gut, aber sagen wir, du bist plötzlich Blackout und wirst zurückgehaut 50 Jahre, 100 Jahre in die Vergangenheit. Ohne Elektrizität hat der halt auch nur eine Scheißzange. Was fangst du denn damit an?
Der hat eine Zange und ein Messer. Aber er wird wissen, was abgeht.
Ja, true, wahrscheinlich.
Das ist...
Ja.
Der wird dann sagen, ziehen wir den oder ich schleife ihn dir ab.
Aha,
ja.
Ja, ist schon geiler Scheiß. Das ist schon geiler Scheiß. Vor allem auch für unsere Athleten, oder? Wir essen halt noch einmal mehr als andere.
Ja,
außer vielleicht du, wenn du in einer Prep-Phase bist und dich runterwageln musst. Und
ich esse trotzdem mehr als andere.
Ja?
Ich verbrenne sehr viel.
Okay.
Ich glaube doch.
Gute Frage, ich weiß ja nicht. Ich habe früher schon, ich nehme schon easy zu. Echt? Und dann aber auch wieder easy ab. Gefühlt, ich habe aufgehört, das zu kontrollieren. Ich könnte niemals irgendwie Aesthetic Sports machen. Ja, Bodybuilding für Aesthetics Gründe, no way. Ich könnte und würde das nicht kontrollieren wollen. Ich gebe die Zügel aus der Hand und lasse meinem Körper freien Lauf. Wenn er mehr essen will, isst er mehr, dann nehme ich zu. Das kann in einem Monat, schieß mich tot, nagel mich nicht fest, 5 bis 10 Kilo sind mal da, 5 bis 10 Kilo sind mal weg. Und es float einfach. Und ich würde mich schuldig fühlen, wenn ich da zu sehr eingreifen würde, weißt du? Ich glaube, mein Körper weiß, was er wann braucht, jahreszeitenabhängig, was gerade abgeht, Witterung, was in meinem Leben los ist. Und das regelt sich von selbst. Und wenn ich da jetzt eingreifen würde, hätte ich das Gefühl, ich nehme ihm da ein Degree of Freedom weg, weißt du? Das ist eine Stellschraube, an der mein Körper drehen kann, wenn er will. Hey, du brauchst jetzt mehr Ressourcen, friss. Oder jetzt geht's dir gut, gib aus. Und ich weiß nicht.
Das klingt gut, aber...
Du manipulierst halt so hart. Ihr manipuliert
das
hart,
klingt gut, aber ich lasse die Leute trotzdem auf ihren Körper hören, weil das sage ich auch den ganzen Athleten, wir sind nicht klüger als der Körper. Der will immer Equilibrium haben. Du kannst nicht austricksen. Aber leider gibt es halt Symptome im Körper, von Bakterien bis auf irgendwelche Mangel, wo du einfach Cravings kriegst oder wahrscheinlich ist es, bist du ein emotionaler Esser, hast mehr Stress, dein Cortisol-Level. Ja, ja. Das heißt, es ist auch nicht immer einfach der Körper. Es sind halt zu viele Sachen. Mhm. Nur, wenn es halt um Leistung geht, dann würde ich schon ihn nicht nur füttern, wenn ich Hunger habe, weil Hunger, richtig Hunger, habe ich gelernt, weil wenn man wirklich hungert oder lange fastet, was wirklich Hunger ist, und dann, da ist schon Durst und Cravings, lassen sich schon oft glauben, dass du Hunger hast. Mhm. Aber ich verstehe genau, was du meinst. Nur bei dir ist das halt komplett anders, weil du so viel Sport gemacht hast und das so lange machst. Ich glaube, du hast einfach das Gespür, weil viele Leute spüren sich nicht ihren Körper. Mhm. Weil ansonsten wären nicht so viele übergewichtig
und ungesund.
So, ich brauche mir große und meine Marlboro Chicken dafür.
Das ist schon crazy.
Und die haben kein Gespür für sowas.
Ich meine, ich habe ja auch die größte Hochachtung vor, unter Anführungsstrichen, euch, die einfach viel mehr Gewichtsmanipulation machen, weil es ein crazy Skillset ist. Also, du kannst da an Sachen rauf und runter schrauben, ob es jetzt Waterweight ist, für einen Cut, für einen Kämpfer oder bei einer Bodybuilding-Show, Fotoshoot, ob es dann die Bulk-Phase ist und aber die Leute dabei auch noch gesund halten. Ihr habt so viele geile Tools und so, wie du anscheinend auch selber sagst, der Körper gibt immer noch am Ende des Tages vor, was sich ausgeht und nicht. Aber es ist ein crazy Skillset, was ihr habt, ja?
Es ist eigentlich kein Skillset. Es ist, das sage ich immer den Leuten, die zu mir kommen und sagen, ich möchte Bodybuilding-Profi werden. Und das. Ich so, schau, Bro. Erstens, der mit der besten Genetik wird sowieso der Beste sein. Egal, ob es natural oder enhanced Bodybuilding ist. Das muss dir klar sein.
Ja.
Zweitens sind nur die Besten, ist egal, wie dein Training hardcore sportwissenschaftlich on top ist und der Ernährung, der Beste wird im Endeffekt sein, der am verrücktesten ist und sich mehr quälen kann. Der einfach ein Psychopath ist auf einem bestimmten Level und das sogar genießt.
David sportwissenschaftlich Goggins. Bestätigt, was soll ich sagen?
Das ist nicht so, Bro, leider, sorry, weißt du? Es wird irgendeinen geben, der einfach mehr durchbeißen kann.
Mhm. Mhm. Was ja spannend ist, oder? Weil einerseits ist das No-Pain-No-Gain-Mindset natürlich auch irgendwo flawed, weil es ist nicht nur No-Pain-No-Gain, du brauchst auch Smartness. Aber dann wieder dieser andere Spruch, train smart, not hard. Das ist ja auch Bullshit. Du musst ja auch mal einfach fucking dir in die Fresse geben.
Hart trainieren, sonst gibt es keinen Overload. Es gibt keine progressive Steigerung.
Yeah.
Das ist für den Anfang, für die Anfänger. Yeah. Aber jetzt, ich trainiere da, weil jeden Tag und mein Volumen ist schon so hoch, einfach in der Hoffnung, dass ich wachse und Progress habe nach 17 Jahren. Und ich trainiere wie ein Verrückter, 2 bis 3 Stunden und heavy. Und das habe ich mir auch gestern Abend gedacht. Das ist Bullshit. Leute müssen hart trainieren. Mhm. Auf bestimmten Level. Du musst nur noch hart trainieren.
Ich meine, es kommt auf deine Zielsetzung an, aber wenn du Performance willst,
yeah,
und dein Peak, dein Limit austesten willst, dann führt nichts dran vorbei.
Wenn du top-notch sein willst, dann keiner kann mir sagen, dass die Top 5 Marathon-Leute nicht fucking sterben in der Woche.
Natürlich, ich meine, vielleicht genießen sie es, so wie du sagst, es
ist genau.
Das ist es. Momentan wahrscheinlich die mit Abstand erfolgreichsten Ausdauersportler, die unsere Spezies jemals hervorgebracht hat, sind die norwegischen Triathleten, vor allem die 2, Gustav Iden und Alexander Blumenfeld. Die schaffen also in der Ausdauerwelt physiologische Sachen, die, wo man gedacht hat, hier ist das Limit, hier, das schafft der Körper nicht, und sie pushen es und werden Jahr für Jahr besser. Und deren Coach sagt auch, wenn er, wenn an einer Sache gefragt wird, was ist die Sache, die Performance im Ausdauersport ausmacht? Work done. Wer verbrennt mehr Kalorien, wer fabriziert mehr Kilojoule in einer Woche, in einem Monat, in einem Jahr als andere? Wie du da hinkommst, have fun, das out zu figuren. Ja? Wie musst du dein Training zusammenstöpseln, wie musst du also Dirigent spielen, damit du fucking mehr Energie verbrennst als der? Ja. Aber das ist es am Ende des Tages.
Ja.
Ja. Ja? Ja. Was ist dein Hauptziel momentan für dich selber, sportlich gesehen?
Sportlich?
Sportlich, ja.
Sportlich, huf! Dieses Jahr, ich habe ja nie Bodybuilding wirklich durchgemacht. Das war immer dann Football, Bodybuilding fürs Football, dass ich breiter bin, mehr Powerlifting, dann ein bisschen mein Oberkörper ein paar Monate nicht trainiert, weil ich Basketball gespielt habe und solche Sachen. Aber sportlich gesehen für dieses Jahr, weil ich glaube, seit letztes Jahr bin ich durchgehend, seit Oktober bin ich, November bin ich durchgehend wieder am Bodybuilding. Und dieses Jahr, ich möchte einfach eine krasse, krasse Physik haben. Ich möchte eine körperliche Physik haben, die halt so banal und oberflächlich es klingt. So, wenn ich am Strand bin oder ein Tanktop anhabe, dass sich jeder denkt, holy shit, was ist das?
Adonis. Vorbild.
Ja.
Okay. Ja. Und dabei aber trotzdem dich geil fühlen oder wie halt ein Bodybuilder mit seinem 4% Körper stage ready zu suffern und eigentlich energetisch am Ende zu sein,
das Gute ist,
aber dafür halt diese Ästhetik zu haben.
Ich muss nicht stage ready sein, weil mein Körperfettanteil ist sowieso niedriger als bei anderen und meine Zusammensetzung, wie das Fett angelagert ist. Das heißt, ich habe schon Leute auf der Bühne besiegt, die viel weniger Körperfett gehabt haben als ich. Das heißt, ich muss gar nicht so runtercutten, dass ich trotzdem heftig ausschaue.
Ja.
Also kann ich mich geil fühlen und gut ausschauen.
Okay. Okay.
Also das ist genetisch.
Ich wollte gerade sagen, das ist dein Vorteil, oder was?
Das ist genetisch,
also du bist einer von denen, die, auch wenn sie ein bisschen weniger mampfen, sich trotzdem okay fühlen. Ne?
Ja. Okay. Und auch wenn ich aufbalke, Leute glauben, ich bin im Cut, weil ich immer Bauchmuskeln habe und du hast immer irgendwelche Linien. Und deshalb, bei mir ist das halt sehr gut verteilt. Deshalb.
Ja, und wie hoch ist diese sportliche Priorität in deiner ganzen Prioritätenrangliste?
Ehrlich
ist
gesagt,
eine Sache, die nebenbei herläuft, oder?
Ehrlich gesagt, hat sie zurzeit ziemlich überhand genommen, weil ich halt so viel Business mache etc. Ist es mein Ausgleich, gerade extrem. Es freut mich, diese 2-3 Stunden im Gym zu sein. Und es hilft sehr mental abzuschalten, obwohl ich dann trotzdem weniger schlafe und trotzdem dann früher aufstehe und trotzdem tausende Sachen mache. Aber es hilft mir zurzeit extrem und seit langem macht es mir wieder Spaß.
Okay. Weil?
Ich habe keine Ahnung.
Und was war davor?
Es war einfach da.
Ja, okay.
Ich habe es einfach gemacht.
Genau so ist es, oder?
Ja.
Genau so ist es im Leben.
Ja. So 16, 17 Jahre und es hat mir, weiß ich, aus den letzten 10 Jahren nicht Spaß. Es hat mir nie wirklich Spaß gemacht. Ganz am Anfang, als ich begonnen habe, habe ich, ja, ich will Arme haben, ich sehe ein bisschen Gains, ich werde höher springen für Basketball. Das war immer ein anderer Grund. Oder hey, ja, ich werde nächste Season noch besser sein fürs Football.
Ja.
Und dann, wenn irgendwas nicht war, dann hat es nicht Spaß gemacht. Auch das Training an sich hat mir nicht Spaß gemacht.
Shit, Alter. Fucking hell.
Aber ich habe mir schon immer gedacht, wenn es mir Spaß machen würde, würde es mir doch nichts bringen.
Okay, alles klar. Ich glaube, das ist dein Mindset oder wie du halt herangezogen wurdest in der Nutshell, ja?
Und ich so, es muss mir keinen Spaß machen, dass es mir was bringt. Und aber jetzt, ehrlich gesagt, es macht mich schon Spaß seit langem wieder. Ja.
Wie bringst du die Balance bei Leuten, die du dann coachst, diese Balance aus, hey fucking hell, du musst arbeiten und auch suffern und es tut dir gut, aber du brauchst auch den Kern der Freude und du musst schon wissen, wofür du es tust und du musst dahinter stehen. Also wie gehst du das an?
Naja, wenn sie zu mir kommen, haben sie schon meistens ein Ziel und wenn sie ein Ziel haben, dann muss ich sie nicht
muss ich sie nicht
überreden.
Ja.
Und dann früher oder später, wenn sie aus dem Coaching rausdroppen, ich muss sie nicht motivieren oder nicht. Ich lasse sie einfach gehen.
Ja.
Und in einzelnen Monaten sehen sie meine anderen Athleten, die sie auch schon davor gekannt haben, sehen ihren Progress. Mhm. Dann bereuen sie es und dann kommen sie zurück oder sie lassen es ganz.
Ja.
Aber ich habe keine Zeit mehr für Leute, die sie zu sehr bis zu einem. Früher bin ich wirklich sehr weit gegangen, um Leute zu motivieren.
Mhm.
Wie gesagt, wo ich mir denke, hey, du hast Potenzial, bla bla bla. Aber jetzt, wenn sie keine Go-Getter sind, dann brauche ich sie nicht.
Mhm. Okay.
Weil das zieht mich nur runter. Gut. Ich so, hey, du holst den Coach, willst Gas geben,
also dass du siehst. Du screenst schon auch
ja.
Deine Applicants.
Ich so,
nach was zu dir passt, was du willst. Und
mit wem absolut. Ja. Absolut. Okay. Ich so, heißt, wenn du mir nicht einen Benefit gibst, dann ja. Brauche ich dich nicht coachen. Ja. Du brauchst nicht mein Wissen. Wenn ich weiß, du bist jetzt... Okay. Wirklich irgendeiner und willst mit mir jeden Tag diskutieren, was vielleicht besser ist. Nein, hol dir einen anderen Coach.
Mhm, ja, okay.
Ja.
Was ja geil ist dann für das Arbeiten per se, weil dann ist einfach einmal, dann ist klar, worum es geht, oder?
Ja.
Du musst dich jeden Scheiß niederdiskutieren. Wie nah lässt du Leute an dich ran oder umgekehrt sie an dich, beziehungsweise was, wie nahes Verhältnis willst du? Also es ist wirklich sau professionell, hey, hier ist der Plan und wir reden über alles, was es braucht, dass wir die Performance und dein Ziel erreichen. Und wie viel wird dann auch psychologisch und zwischenmenschlich und Life-Coaching.
Das Lustige ist, es ist immer Life-Coaching.
Ja.
Und das Lustige ist, wie beim letzten Podcast, Leute haben sich halt gewundert und dann ist ihnen klar geworden, dass sie gar nichts von mir wissen. Und ich höre zu, ich höre Leuten immer zu und stelle auch dann die richtigen Fragen oder mich interessiert es alleine für einen Grund für mich, um deren Gesichtsausdruck oder wie sie sich artikulieren oder ob die Stimmlage sich ändert, frage ich halt gerne.
Ja.
Um das zu lernen, ja. Weißt du, um noch besser Menschen lesen zu können.
Moment, jetzt als Mittel zum Zweck oder wie du gerade gesagt hast, weil es dich wirklich interessiert?
Beides.
Schon beides.
Ja, okay. Alles, was Lernen angeht, interessiert mich sofort.
Ja, okay.
Und natürlich, die öffnen sich dann sehr und dann gebe ich halt mein Feedback etc. Und weil ich halt zurückfrage und die richtigen Fragen stelle und dass sie sich so öffnen, glauben sie, haben sie eigentlich eine tiefere Bindung mit mir und sehen mich dann meistens als Führer oder als großer Bruder.
Aha, ja.
Aber die Wahrheit ist, die wissen dann nichts von mir.
Ja.
Würden sie kurz nachdenken oder zurückspulen.
Ja. Aha. Und das taugt dir auch so? Und weil das ist natürlich ein bisschen dann ein eben Macht-Mismatch.
Ehrlich gesagt, mir ist es egal, weil oft merken die Leute nicht, dass sie mich nichts Persönliches gefragt haben oder sie denken, dass sie auf einer persönlichen Wellenlänge mit mir sind, was sie eigentlich tatsächlich nicht sind, weil sie meistens, weil sie jetzt jemanden haben, der denen hilft zum Ziel, fühlen sich supported, öffnen sich, erzählen von ihren Problemen, weil sie merken nie, dass sie mich nie gefragt haben und auch wenn sie mich fragen, für mich gibt es nicht wirklich Probleme.
Ja.
Dann ist es, ich sage meistens sowieso, alles ist gut.
Aber ich habe das in meinem Leben auch gemerkt, ich glaube, das vereint uns auch irgendwo von unserer Grundnatur. Ich bin auch einfach sau an Menschen interessiert. Ja?
Ja.
Und irgendwo ist es aber auch mein Coping-Mechanismus, was an meiner Erziehung, Kindheit, Vergangenheit liegt, bla bla bla, lange Rede, kurzer Sinn. Ich frage Leute sau gerne Fragen. Es macht mir sau Spaß. Es ist kein Mittel zum Zweck. Es ist irgendwo geil. Es ist auch für mich persönlich sau anstrengend. Ich bin Introvert im Kern. Ich bin ein mega Outlier-Introvert. Also ich könnte Covid-Phase, Alter. Nur ich mit mir selber, höchstens Family, Hunde, geil. Anyway, du fragst Leute nach sich und sie öffnen sich wie ein Buch, oder? Sei einfach nur ehrlich interessiert. Es geht nicht darum, dass du Fragen stellst, es geht darum, dass du ihnen das Gefühl gibst.
Ja.
Das ehrliche Gefühl, ich will es wirklich wissen. Und boom, sie sind offen. Ja?
Mhm.
Aber irgendwie kommt mir auch vor, dann sind die Floodgates sind offen und dann ist fast kein Raum mehr. Also die saugen das ja aus, die saugen ja diese Opportunity aus, dass endlich mal ihnen wer zuhört. Und sie sich mal teilen können und dann auch noch jemand nachfragt und sie mal denken und dann ist überhaupt kein Platz mehr, dass sie dich retour fragen. Weißt du, was ich meine? Die sind so hungrig danach und nutzen diese Opportunity so hardcore, dass ihnen nicht einmal einfallen würde, jetzt was retour. Also nicht generell, aber weißt du?
Ja.
Das ist dann irgendwie einfach so.
Es ist dann so.
Aber es stört dich ja auch nicht,
oder? Es stört mich gar nicht. Und das Lustige ist, wenn jemand, Leute sind heftig, was ich auch gemerkt habe, wenn du Informationen haben willst zum Beispiel und die Person vertraut dir nicht und du denkst, du musst mit dieser Person vielleicht auf eine andere Ebene wegen Business oder geschäftlich oder sonst was kommen, was dir einen Vorteil hätte, auch wenn das jetzt nach außen nützen klingt. Das Lustige ist, auch wenn sie dir nichts erzählen wollen, du kannst einfach auch was von dir erzählen, was dir eigentlich komplett egal ist, was sie denken, was privat ist. Und damit hast du gleich so eine Vertrauensbasis und dann öffnen sie sich.
Okay. Also es ist kalkuliert von deiner Seite, was du da jetzt preisgibst.
Ja.
Oder,
oder weil mir ist eigentlich egal, was ich erzähle.
Mhm.
Es fragt dir nur keiner.
Mhm.
Ich kann dir erzählen von meiner Kindheit, von sich was von illegalen Sachen oder sonst was, mir ist es ja wurscht. Mhm. Weil auch wenn du diese Information hast, du kannst mir nichts damit antun, mir ist es egal.
Aber das ist doch keine Scham.
Also ich habe auch nicht fragen. Das habe ich schon vor 20 Jahren verloren.
Okay. So. Aber natürlich wird es trotzdem gewisse Dinge geben, wo du sagst, hey, sorry, aber das ist der Bereich, zum Beispiel Pandoras Box, wo du sagst, das ist eine Sache, also da gehst du nie hin, aber ansonsten...
Ich weiß nicht, was drinnen ist.
Das
ist das.
Okay, das ist noch eine Layer deeper.
Ich weiß, das sind Schatten und Dämonen, aber ich weiß nicht, was drin ist, Bro. Okay. Weil ich bin ja offen mit allem, ich würde über alles erzählen.
Mein Gott, Gnade allen, die dabei sind, wenn die jemals vollends geöffnet. Gnade deinem zukünftigen Therapeuten. Hast du schon von Psychedelic Therapy gehört?
Nein.
Grundsätzlich, also LSD, Pilze, Psilocybin, MDMA.
Würde ich gar nicht wollen.
Wirklich? MDMA? Das ist der heiße Scheiß in der Psychotherapie.
Echt?
Wird bei Hardcore-Suchterkrankungen angewandt, die sonst nicht heilbar sind. Also wir reden von schwerem Alkoholismus, Tabaksucht, Essensstörungen, Treatment-Resistant Depression. Da wird seit, also das war in den 60ern ja schon Hot Shit, dann wurde es komplett missbraucht von Timothy Leary, Harvard, bla bla bla.
Warum hast du das angeschaut?
Was?
Warum habe ich mir das auch angeschaut?
Naja, das ist faszinierender Scheiß. Und jetzt seit circa, keine Ahnung, sagen wir 10, 15 Jahren ist es wieder gekommen und wird hardcore erforscht und es ist so der heilige Gral, wo man sagt, in 5 Jahren wird es vielleicht in Amerika teilweise legal sein und dann den Leuten helfen und vielleicht uns als Menschheit, keine Ahnung, eben unsere inneren Dämonen da ein bisschen.
Ist interessant, so LSD und so halt manche Sachen, wo ich denke... Nein, danke dir. Wo ich mir... nur ein bisschen Nikotin. Wo ich mir denke... Wo ich die Kontrolle verliere, gefragt mir nicht. Mhm. Aber ich muss sagen, ich habe schon MDMA ausprobiert und das ist eigentlich herrlich. Mhm. Nur ich denke mir nicht, ich könnte mich da nicht therapieren. Mhm. Aber wenn du mit den richtigen Leuten bist, im richtigen Setup, ist das sehr lustig. Mhm.
Kann ich mir vorstellen. Ich habe selber noch nie MDMA. Der Sinn hinter MDMA-Therapie soll sein, du bist grundsätzlich mal in einem Psychotherapie-Setting. Du hast eine Person, der du einigermaßen vertraust. Du sprichst ein Thema an, um was immer es halt geht. Vor allem bei posttraumatischen Störungen, wo du Scham und Angst hast, hinzugehen und das wieder zu besuchen, das Trauma, dann nimmst du eben MDMA und kannst dich öffnen. Also die Leute haben dann die Fähigkeit, quasi, weil sie einfach geil, happy drauf sind, angeblich.
Es sind nicht nur happy, man
und,
ist so
und Liebe und
ich kann mir das gar nicht vorstellen mit dem Therapeuten. Und
genau, aber dann gehst du in dieses dunkle Thema, wo du eben Angst hast. Also wo eben dieses Trauma ist, wo du ansonsten sagst, da sperrt sich was in mir, ich kann da nicht hin.
Das Lustige ist, also zum Thema Kontrolle, und manchmal passiert das Leben auch einfach. Ich meine, ich rede seit ungefähr 5 Jahren davon, ich würde irgendwann einen Husky haben,
Echt?
Aber es war eigentlich für alle Leute klar, du wirst niemals einen Husky haben, Alter. Wie soll das gehen? Wie soll das logistisch gehen in der Stadt? Wo willst du ihn herhaben? Jobmäßig? Und für mich war es irgendwie auch klar, ja, es ist irgendwie unlogisch. Aber ich fühle es halt so sehr. Und ich habe aber nie danach gesucht jetzt. Ich habe jetzt nicht gesagt, ich suche mich jetzt um und Tierheim und so. Es ist wirklich einfach passiert. Wenn mich Leute fragen, hey, wie bist du zu ihr gekommen? Ich sage wirklich, es ist passiert. Leute, unabhängig voneinander, die sich nicht mal wirklich kennen, haben mir von ihr die Anzeige geschickt, vom Tierheim, in Hallein in Salzburg. Oh. Dann ist es irgendwie passiert, dass mich jemand mitgenommen hat, wir sind hingefahren, ich habe sie angeschaut und alles war klar.
Das war Law of Attraction.
There we go.
Du hast einfach nicht aufgehört, im Hinterkopf dran zu denken.
Ja, Law of Attraction. Ja, Vorbestimmung, Schicksal, keine Ahnung, weiß nicht.
Ist das fix zu dir geholt, 100%.
Ich glaube auch. Ja. Und auch in der Besitzung gibt es ja auch den Spruch, du suchst dir nicht den Hund aus, der Hund sucht sich dich aus und so weiter und so fort. Wird auch nicht von irgendwo herkommen, oder? Generell, wie oft Leute einfach so am Ende des Tages spirituelle, metaphysische Aussagen raushauen und aber denken, das ist nur ein scheiß Klischee und so. Aber woher kommen denn die Klischees? Weil irgendwas dran sein muss, verdammt, oder?
Ich glaube, ich habe es mir aufgeschrieben, weil ich habe mir einfach mir Sachen angeschaut, wie die besten Speaker, diese Toast-Speaker auf der Welt reden etc. Ah. Ich glaube, jedes 15. Wort ist eine Metapher oder so, ein Sentence oder so was ähnliches. Ich würde jetzt Blödsinn reden, aber es war ziemlich oft interessant.
Ja, Metaphern sind crazy shit. Also ich glaube ja auch irgendwo, dass griechische Sagen, Mythen, so Metaphern, Alter, das ist einfach kondensierte Weisheit. Das ist einfach Leben und Realität und Menschsein kondensiert in eine geile Geschichte, in einem geilen Satz. Nur unser moderner, dummer Verstand, der nur noch in Technik und Computeralgorithmen denkt, kann damit nichts mehr anfangen. Oder? Weißt du, was ich meine?
Es sind noch die Top 10 Speaker bei TED Talks sind noch immer über 95% immer Stories. Ich glaube, wir brauchen Stories, um Sachen weiterzugeben, um Punkte zu treffen. Sonst immer. Ich glaube, Leute brauchen Geschichten.
Ja. Deswegen ist Deutsch auch eigentlich eine Scheißsprache, weil sie so technisch ist. Weißt du? Ich weiß nicht, wie viel sprichst du in anderen Sprachen?
Nein, nur Englisch und Deutsch.
Okay, okay.
Aber wenn ich mir denke, wie viele Wörter Persisch hat, zum Beispiel Farsi, meine Frau spricht ja auch Farsi, und was für einen Klang Farsi hat, als ob gesungen wird, und, oder Armenisch, ist auch crazy Sprache, das ist schon... Und dann von dort gibt es auch die ganzen Dichter im Iran, damals in Persien, die ganzen alten Dichter oder in Armenien, diese ganzen Künstler und Songwriters. Und ich glaube, das hat schon vieles damit zu tun. Aber ich glaube, wenn man sich gut artikulieren kann in Deutsch, dann ist das auch schon ein anderes Level. Aber du hast recht, es ist eine sehr technische Sprache.
Ja, hält Vor- und Nachteile. Also ich kann zum Beispiel nicht Japanisch sprechen. Wenn ich mir eine Sprache aussuchen könnte, die ich jetzt von heute auf morgen können würde, wäre es entweder Arabisch oder Japanisch.
Ja, Mann. Ja,
weil ich vor allem einfach gern dahin gehen würde und mit den Leuten in ihrer Muttersprache mich unterhalten. Das ist einfach eine andere Story, oder?
Also ich würde mir einfach Animes ohne Subtitles sagen.
Das ist natürlich, dann hast du es, oder? Kein Problem. Das sagen die Leute, die seit 10 Jahren in Japan wohnen und an dieser scheiß Sprache verzweifeln. Ja, ja, schau dir ein paar Animes an, ja. Aber Japanisch zum Beispiel angeblich von der Sprache her, das ist, also wo Deutsch, bei Deutsch kannst du auf Dinge hinweisen. Deswegen ist Deutsch ja so eine, warum ist Deutschland ein technologisch, also nicht technologisch, sondern Industrie so ein geiles Land. Du kannst auf der Stift, das Buch, das Ding, du kannst einzelne Dinge picken, sie mega geil beschreiben, sehr technisch, sehr genau. Japanisch angeblich soll so, es gibt kaum Nomen, es gibt, also nicht, dass ich jetzt irgendwas verzehre hier, aber es ist nicht so der Gegenstand, sondern es ist irgendwie, fast alles ist irgendwie ein Verb, eine Tätigkeit und, oder eine Beschreibung der Sache. Es ist so eben eine Metapher, eine Story.
Die
Sprache ist mehr eine Story und Deutsch ist so hier, das Ding.
Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt in Armenisch oder Persisch war, aber das ist auch so. Ich habe irgendwas gefragt und zum Beispiel Ketchup ist nicht Ketchup, wie zum Beispiel ist es rote Soße oder so.
So
zusammengesetzt. Ja,
voll sowas.
Oder ich weiß gar nicht. Kühlschrank hieß irgendwas, kaltes Loch in der Wand. Irgendwas. Aber es ist halt wirklich so beschreibt.
Hat alles seine Vor- und Nachteile. Deswegen ist der deutschsprachige Raum in anderen Dingen gut als andere Sprachen.
Vielleicht. Deutsch ist sehr simpel.
Simpel?
Ja, ich finde also, es ist nicht offen, wie du gesagt hast, so technisch. Es geht nicht tief rein, nicht so poetisch,
nicht
so emotional. Okay. Es ist schon eine harte Sprache.
Ja, hart. Hart, genau, ein bisschen kalt und
deshalb bin ich begeistert, wenn jemand sich gut emotional und genau artikulieren kann auf Deutsch.
Deswegen brauchst du aber auch Hände und Füße und Geschichten.
Ja, das stimmt. Es ist interessant, ja, Mann. Auf Deutsch ist es sehr interessant. Weil wenn du dann zu Hochdeutsch sprichst und keinen Dialekt drinnen hast und vielleicht zu viele Fremdwörter benutzt, es werden dich einfach zu viele Leute nicht verstehen. Und auf Englisch, du könntest jetzt ganz normales 0815 Englisch und es hat einfach einen anderen Touch.
100%.
Es ist schon interessant.
Warst du mal länger wo du nur Englisch sprechen musstest?
Also ich habe in Kanada gelebt und in Leeds.
Okay, wie lang?
In Leeds habe ich auch 2 Jahre und in Kanada in Brampton auch 2 Jahre.
Würdest du sagen, du warst da ein bisschen ein anderer Mensch? Also allein durch die Sprache jetzt zum Beispiel. Allein, dass du denkst anders, du sprichst anders.
Das habe ich gehört, dass das so ist und ich habe darüber nachdenken müssen. Natürlich ist dann der Wortschatz anders, aber das Schlimme ist, ich bin bilingual so schlecht mit Sprachen, dass wenn ich woanders lebe, absichtlich versuche, Englisch zu denken, dass ich schneller Englisch reagiere. Okay. Und obwohl ich hier mit Deutsch aufgewachsen bin, wird mein Deutsch dann schlechter. Kannst du dir das vorstellen? Ich kann mich dann mehr rausschießen.
Ja,
aber ich denke schon. Ich denke schon.
Was dir besser gefallen, dort oder hier?
Ich finde, Wien, Österreich, hat halt so viel Potenzial. Ich glaube, du kannst, das ist eine Stadt, wo du alles machen kannst. Wirklich alles. Du bist halt frei. Natürlich Inflation und das Leben ist sehr teuer, etc. Und der Staat fördert dich bei vielen Sachen nicht, aber wenn du genau Augen aufmachst, gibt es auch wiederum viele Förderungen. Und das Einzige, was ich an Wien, ich sage Wien, weil ich glaube in Österreich ist es überall anders, was gefährlich ist, dass du in eine kleine Teufelsspirale kommst und zu sehr in deine Komfortzone. Weil hier habe ich manchmal immer das Gefühl, dass das Leben nicht weitergeht. Früher, immer wenn ich vom Ausland zurückkam, hat mir England so gefallen, alles war so fast-paced. Oder in Dubai, wo jeder einfach Business machen will. Und hier ist es so, mir geht's eh gut. Ja, es ist eh das. Obwohl wir halten hier von Musikindustrie, hätte man die Chancen, hier alles zu machen. Es ist ein Sozialstaat. Man könnte sich einsperren 5 bis 10 Jahre.
Ja.
Geld vom Staat kassieren und Alben schreiben oder was
oder auch immer. Oder was auch immer de facto willst.
Und eigentlich einfach einen Business planen. Stell dir vor, du willst 10 Jahre in einem Business planen und mit der Zeit mitgehen und dich immer an den Markt orientieren. Ja. Was hätte dann je, aber es ist halt hier eigentlich simpel, aber irgendwie zieht es einen auch ein bisschen runter. Mhm. Ich glaube, es ist auch die Mentalität, aber zum Glück bin ich jetzt älter und kann mich mehr abkoppeln davon.
Man kann echt nicht alles haben, oder? Also angeblich, ich weiß es nicht, aber Leute schreiben darüber, San Francisco soll momentan so eine Area in Amerika sein, wo es einfach, Alter, da hast du gefühlt nur noch geisteskranke, drogensüchtige Obdachlose.
Ja, ja, ja.
Und die smartesten, kreativsten, ärgsten Leute, die es überhaupt auf der Welt gibt, weißt du?
Ja, ja, ja.
Also nicht, weil, also diese ganze Tech-Industrie auch dort.
Ja.
Und anscheinend irgendwie, du kannst das eine nicht oder das andere haben. Und das geht ja auch, wenn du sagst, Österreich ist auch ein bisschen gemütlich und die Leute sind sicher und trauen sich nichts und so. Vielleicht kannst du das eine nicht ohne das andere haben, weißt du? Also,
ja, das stimmt.
Schade das ist.
Ja,
aber umso geiler, wenn es Leute gibt wie dich, die vielleicht darauf aufmerksam machen, so, hey, schau dich mal um, schau, was du hast, wie viele Sicherheitsnetze es gibt.
Ja.
Get your fucking ass up und trau dich
was. Ehrlich gesagt, das brauche ich sowieso nicht, weil letztens, und ich lerne immer wieder, ich muss den Leuten nichts preachen und ich muss nicht auf Leute zugehen, außer man fragt mich, weil ich war einkaufen im Spar und da hat jemand was gestohlen. Und normalerweise dann habe ich Mitleid, ich so, ich weiß, wie es ist, kein Geld zu haben, was auch immer. Aber diesen Kollegen, den ich kenne, er geschimpft. Und ich so, hey, egal was du gemacht hast, du musst nicht auf so ein Level gehen und schimpfen. Du kannst ganz normal mit ihm reden, redet auch mit dir normal und er macht nur seinen Job, Sparmitarbeiter und Security war auch dort. Und dann haben wir halt geredet und ich so, schau, ehrlich gesagt, und dann habe ich geschaut, was er gestohlen hat, Alkohol. Und ich so, schau, Bro, ehrlich gesagt, hättest du Essen gestohlen, hätte ich sie jetzt einfach bezahlt und du könntest gehen. Und ich so, für Alkohol, Bro, nein, man, du könntest was anderes mit dem Geld machen. Und er so, ich trinke es eh nicht. Er so, hat irgendein Scam gemacht, das erst dann weiterverkauft um 45 Euro. Und ich so, ja, okay, dann bist du auch noch im Betrüger, passt. Und ich so, reiß dich einfach zusammen. Du bist nicht der Einzige, der in so einer Lage ist. Und das Schlimme ist, ich schaue ihn dann an und ich sehe, er ist definitiv ein Mitteleuropäer. Ich würde sogar eher sagen, dass er wahrscheinlich Österreicher oder Deutscher war. Und auch wie er geredet hat. Und von seinen Gesichtszügen, Haar. Aber dann hat er mir gesagt, und er so, ja, was arbeitest du denn? Und ich so, ja, ich bin Personal Trainer. Und was die genaue Erklärung brauche ich nicht. Mhm. Und er beginnt so, und ich so, aber mir ging es auch schlecht. Ich hatte früher auch nichts zu essen. Ich habe trotzdem niemals gestohlen. Wisst ihr, und jetzt habe ich es auch geschafft. Und er dann beginnt mit, ja, du hast sicher Drogen verkauft. Ich habe ihn angeschaut. Und ich so, nebenbei, diese Geschichte ist frei erfunden. Und dann habe ich gesagt, ja, klar habe ich. Und er so, ja, siehst du, ist das besser? Und ich so, aber dann habe ich mich zusammengerissen und habe für 6 Euro die Stunde gearbeitet, über 100 Stunden die Woche und habe sogar Sand gebuddelt und das habe ich jahrelang gemacht, bis ich es dann geschafft habe. Und dann hat er gesagt, ja, auf solche Jobs habe ich keinen Bock. Und dann habe ich mir nur gedacht, fick dich. Ich so, fick dich, hardcore, ich wollte helfen. Ich so, ich wollte das sogar zahlen. Und dann habe ich nur gesagt, und es war gerade Ramadan, aber ich bin kein Muslim. Und ich so, Bro, nur Gott kann dir helfen. Ich so, bete einfach, ich sehe gerade Ramadan. Ich so, einfach nur, dann bin ich gegangen. Ich habe mir gedacht, wie zu sagen, ich habe keinen Bock auf solche Jobs, wenn du kein Geld hast. Mein Gott, ich hasse diese Einstellung. Das ist.
Aber was hat dich damals da gehalten? Also du hast auch shady Sachen gemacht, aber was hat dich am Ende des Tages dann wieder zurückgepullt? Anscheinend dieses innere Gefühl von, Alter, mach straight, fang low an, aber mach straight. War das von innen?
Oh. Ehrlich? Mein Tumor.
Ja, okay.
Mein Tumor hat mich nur runtergeholt. Vom Fliegen. Im Kopf. Nicht in der Realität. Das ist das Einzige. Und es ist einfach viel geiler, legal Geld zu machen.
Ich würde dir recht geben, aber das kommt auch nicht aus dem Nichts, dieser Gedanke. Der muss sich irgendwie geformt haben.
Du bist doch nicht paranoid, wenn du schlafen gehst.
Du bist der wahre Pragmatiker. There we go. I fucking love it. Es ist einfach so pragmatisch. Es ist wirklich einfach nur, nicht nur, aber ja.
Ja, es ist nicht irgendwas Spirituelles. Oh, du darfst das nicht machen. Ich bin ehrlich, du bist nicht paranoid und du hast andere Kopfschmerzen.
Als viele.
Mehr nicht. Ich habe nie gedacht, oh mein Gott, man schadet der Gesellschaft oder sonst was. Weil die Wahrheit ist, ich hatte viele Polizisten als im Coaching. Und ich weiß, wie viel andere Kacke abgeht. Und dass die meisten alles nur Heuchler sind. Und dann kenne ich von Leuten, die ganz groß in Österreich sind. Und wie die Geld machen, zusätzlich, obwohl sie einen hohen Job haben für Österreich. Und dann habe ich nie aber den Gedanken gehabt, oh, ich tue schade der Gesellschaft. Weil ich weiß halt, wer wirklich der Gesellschaft schadet. Gesellschaft schadet, also man kann das ja nicht einmal sagen, aber einfach nur, ich weiß, wie Leute halt Geld machen tatsächlich, auch weil sie auch die Chance haben und dann kann man sie nicht verübeln. Ja. Aber da kann ich auch nicht sagen, sie schaden der Gesellschaft, weil im Endeffekt jeder hat einen freien Willen. Und wenn jetzt nicht jemand dein Haus stiehlt oder so, wird er dir nicht schaden.
Ja, ich liebe diese Antwort, weil sie einfach ehrlich, geil, pragmatisch geradeaus ist. Und ich glaube, das ist ein Thema, was mich manchmal bei Leuten, ich will nicht sagen aufreibt, ich verstehe es ja, aber Leute urteilen, wenn andere Leute was falsch machen oder was Schlechtes machen. Wie kann denn nur dieser schlechte Mensch, bla bla bla. Fuck, Alter, wenn du in diesen Schuhen wärst, wenn du genau in dieser Situation wärst, könntest du Nein sagen? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wenn du es ins Extreme führen willst, es gibt so tolle Bücher, geschrieben über auch Nazi-Deutschland, aus der Sicht von Polizisten, Leute, die für den Staat gearbeitet haben, die eben Verbrechen begangen haben. Und du liest dieses Buch, klappst es zu und denkst dir dann, fuck, Alter, ich hätte es vielleicht auch gemacht. Ich kann nicht die Moralkeule schwingen und sagen, wie haben die damals alle können, sondern wenn ich damals gelebt hätte, wenn ich in diesen Schuhen gesteckt hätte, wahrscheinlich hätte ich es fucking auch gemacht.
Es ist wie bis heute, wenn man sagt, hey, dieses Land ist schlecht, dieses Land ist schlecht. Es sind extrem viele Soldaten, die nicht wollen. Mhm. Wie in Russland zum Beispiel, wie viele aus Russland und Ukraine geflohen sind, weil aus der Ukraine durfte man dann nicht einmal mehr fliehen. Mhm. Also ich finde, das ist heftig. Man sollte entscheiden, ob man kämpfen will oder nicht. Und, und es sind halt so viele geflohen in Kaukasus und in anderen Ländern. Und dann natürlich werden halt viele gezwungen, ins Militär zu gehen. Mhm. Und das ist, die glauben dann tatsächlich, dass jeder das möchte. Mhm. Das ist von anderen Leuten.
Ja.
Deshalb, mich regt das dann auch auf.
Ja, so, es ist manchmal echt, also es gibt wenig Dinge, die mich wirklich noch aufregen. Ich habe sehr viel, glaube ich, Verständnis für Leute, aber diese Perspektivenlosigkeit, diese Empathielosigkeit. Ich sage ja gar nicht, Empathie heißt, ich fühle genau, was du fühlst. Wie zum Teufel soll ich genau fühlen, was du fühlst? Ich bin nicht du, ich habe nicht deine Geschichte. Aber für mich ist Empathie dieser Gedanke, es wird schon seinen Sinn haben. Weißt du, egal, was du gerade fühlst und tust, auch wenn es vielleicht nicht gut ist, aber es wird schon irgendwo seinen Sinn haben. Und dann kann man weiterarbeiten. Dann kann man sich überlegen, kann ich jetzt was ändern? Kann ich was aufarbeiten? Warum mache ich das? Und so weiter. Aber dieses aus der Hosentasche raus verurteilen, der ist schon ein ziemlicher Arsch. Der ist einfach ein schlechter Mensch. So.
Ja, oder ganze Länder beschimpfen.
Das ist natürlich dann noch die Königsklasse, das ist glaube ich. Ja.
Das ist.
Aber gleichzeitig sagst du, okay, du denkst jetzt nicht unbedingt der Gesellschaft geschadet, bla bla bla. Und ein Hauptgrund, man schläft einfach besser, was am Ende des Tages einfach ein ehrlicher, pragmatischer Grund ist. Ich glaube, die meisten Menschen sind so orientiert, warum sie Dinge tun oder nicht. Aber du hast auch gesagt, dass du schon religiös bist. Würdest du sagen, du bist religiös, spirituell? Wie würdest du das für dich beschreiben, charakterisieren? Und an was glaubst du dann am Ende des Tages?
Ich bin, ich würde sagen, ich bin nicht religiös. Ich sage ja, ich bin gläubig und ich glaube an Gott. Und mich fasziniert die Jesus-Geschichte. Mhm. Weil er zu seiner Zeit halt Sachen gesagt hat und gemacht hat, wo jeder sich gedacht hat, das geht halt gar nicht. Besonders zu so einer harten Zeit ist er einfach gegen Regeln gegangen. Und hat halt früh Sachen studiert in Tempeln, hat ist mit einer Frau, hat eine Prostituierte mitgenommen zum Pilgern. Mhm. Ist ja schon alleine, dass die eigentlich gesteinigt wird. Mhm. Und das ist einfach auch die Sachen, die er gesagt hat, die halt zu dieser Zeit nicht gepasst haben. Oder dass du mit Sünder bist, ohne dass du selber ein Sünder bist. Mhm. Und das Vergeben. Und niemanden zu urteilen, das gefällt mir halt extrem gut. Mhm. Jetzt nur von so einer Sicht.
Mhm. Aber du kommst aus dem aus unserer Kultur, aus dem Christentum, oder? Also ja, das genau. ist das, was dich am meisten prägt, ja?
Ja, ja.
Wie stehst du dann im Vergleich zu Judaism, Islam, anderen großen Weltreligionen? Ist es, was viele Leute sagen, am Ende des Tages reden eh alle vom Gleichen aus verschiedenen Perspektiven? Gibt es fundamentale Unterschiede für dich oder machst du dir das nicht so Gedanken?
So, Sprungkrafttraining super, aber auf Dauer mehrere Basketball-Einheiten, das ist katastrophal.
Aber glaubst du, wird dein Rest des Lebens nicht weggehen dann?
Naja, ich werde jetzt, nein, es wird besser, aber ich glaube, die Nerven, die wachsen ja rein auch noch in die Szene. Und
ja, diese neue Wissenschaft vom Schmerz auch, oder? Also einige Zeit lang ist es nur Gewebsschaden, bla bla bla, und dann ist es viel in deinem Kopf und jetzt ist es so, Alter, es ist einfach alles. Es sind Bahnen in deinem Gehirn, die sich bilden. Es sind aber auch Nervenfasern im Gewebe, die sich wirklich tatsächlich neu bilden, wo Entzündungen nicht im Gewebe, sondern in den Nervenfasern sind Entzündungen, die dann wieder Sachen austauschen. Ja. Das ist, also da kann sich alles bilden, du kannst Orgelschmerzen haben, wo nichts mehr ist und umgekehrt, jemand kann nichts fühlen, wo ein Orgel scheiße ist. Ja. Das ist alles mal.
Also, und die Ärzte immer zu mir, also ich habe ein paar gute Ärzte und die so, solange es wehtut, ist ein gutes Zeichen.
Wenn es wehtut, ist ein gutes Zeichen.
Also dann weißt du, dass sie nicht reißen wird, keine Sorge.
Dann weißt du das was?
Es nicht reißen wird.
Aha, okay.
Also ja. Solange sie jetzt noch wehtut.
Okay, also, gut, whatever.
So damn, okay.
Whatever. Aber es ist echt crazy. Also ich habe ja auch, seit ich Sport mache, also die ersten Jahre geht alles gut, bist noch so jung, 12, 13, 14, kannst jeden Scheiß machen, ist vollkommen wurscht. Und dann beginnt so langsam, dass du vielleicht gewisse Empfindungen hast und hast jedes Jahr, also am Anfang vielleicht alle 2 Jahre hast mal eine Sache, die dich ein bisschen raushaut und dir geht es echt dreckig, weil fuck, ich will doch einfach nur trainieren und warum habe ich das jetzt? Und dann geht es weg und dann gewöhnt man sich dran. Okay, anscheinend habe ich einmal im Jahr eine Sache. Und dann, ich war im Auslandssemester, es war Covid, mir ist es so gut gegangen wie noch nie in meinem Leben. Während Covid? Also ich war in Austin, Texas. Ja, und dann bin ich aber früher zurückgeflogen, eben wegen Scheiße. Corona und so. Ja, aber okay, es waren die geilsten 3 Monate aller Zeiten. Crazy, alter, awesome Texas, holy fucking shit, Mann. Das ist ein Ort. Wurscht, und dann war ich so robust, ich glaube, ich noch nie zuvor, mir ist mega geil gegangen auf der absoluten Höhe. Und dann im Jahr drauf war irgendeine Sache, wo ich mich chronisch in was reintrainiert habe und dann aber auch mental chronisch in ein scheiß Gefühl reingesteigert habe mit meinem Körper, was... Es ist unglaublich, wozu der Geist in der Lage ist. Ja. Er kann dir Power geben für alles Mögliche und er kann dich in das ärgste, tiefste Loch zerren.
Ja.
Und ich habe das erste Mal gekostet, was wahrscheinlich sowas ist wie Depression. Also natürlich kann ich nicht wissen, was für jemand anderen Depression ist, aber das war schon heftiger Scheiß, weißt du? Wo du wirklich sagst, ein Schleier legt sich über deine Wahrnehmung, du siehst alles durch dieses graue, natürlich nicht wortwörtlich, okay,
du schläfst.
Und jetzt im Nachhinein, wenn du es jemandem erzählst, warum ich das hatte und was der andere durchmacht, sagst du lächerlicher Scheiß, aber...
Es ergibt Sinn.
Es kann halt alles passieren, ja? Weil in deinem Kopf, du bist ein starker Athlet, du bist leistungsfähig, du kannst dann mit deinem Körper alles machen, was du willst und plötzlich bist du limitiert. Und es geht eine Woche nicht weg, es geht einen Monat nicht weg.
Es gab diesen Basketballspieler, der sich hier umgebracht hat in Deutschland.
Ja?
Der war Profi-Basketballer und der Typ hatte einen Unfall und seine Beine waren dann gelähmt.
Ja.
Und der Typ hat dann sein Leben nicht gepackt, obwohl er Familie gehabt hat, obwohl er oben sich bewegen konnte, ja. Aber er hat sich beinahe Sterbehilfe geholt.
Ja. Verständlich, oder? Also ich meine, einerseits crazy, aber ich kann es...
Wo dann wird der beste Basketballspieler im Rollstuhl? Ich finde, das ist erstens, wenn wir gleich zurück zum Glauben gehen, ich bin gläubig, das ist das Schlimmste, was du machen kannst, dass du hast nicht entschieden, dass du auf dieser Welt
bist. Nein, ich bin bei dir, aber... Ja.
Dich selber umzubringen ist das Letzte. Mhm. Aber... Er pisst damit auf alle Paralympics-Leute, ja. Die einfach die krassesten Athleten auf der Welt sind.
Ja.
So, es gibt Basketballspieler und Bodybuilder im Rollstuhl.
Ja.
Dann such dir was anderes, absolut. Weil damit geht es deiner Familie auch schlecht. Werd halt so einen depressiven Bodybuilder oder sonst was, irgendwas. Aber lieber du schadest so deiner Familie, indem du denen am Arsch gehst und toxisch bist, als statt dich umzubringen.
Ja. Er hat es halt nicht gepackt. Ich bin 100% bei dir. Wenn du einen Path hast, einen Weg, du framest ein bisschen um und so und du kannst aus der schiediesten Situation kannst du was machen.
Ja.
Vielleicht nicht immer das Paradies, aber du kannst mehr Hölle oder weniger Hölle haben.
Ja.
Und er hat es halt nicht gepackt, oder?
Ja, und das habe ich aber früh gecheckt. Ich so, heißt Basketball, Football, Bodybuilding, das definiert mich nicht. Und viele Leute haben nur ihre Sache. Und ich so, das definiert mich nicht. Das ist nicht, dass ich das bin nicht nur ich, das ist etwas, was ich mache, mhm. aber es definiert mich nicht.
Ja.
Ja. Aber zurück zum Christentum und ja. Islam. Also ich kenne mich ja. im Islam viel besser aus als im Judentum.
Mhm.
Nur, ehrlich gesagt, das sind halt ein paar Sachen, was halt dennoch einen Unterschied macht, wie beim Christentum, dass Jesus wieder auferstanden ist und am Kreuz tatsächlich gestorben ist für unsere Sünden und er zurückkam. Und der wesentliche Unterschied ist im Islam, dass Jesus, also Isa, tatsächlich nicht gestorben ist am Kreuz und Allah ihn davor weggenommen hat und nicht sterben lassen hat, mhm. weil er ist einer der größten Propheten
mhm.
im Islam. Und das ist halt der riesige Unterschied, der riesige Unterschied.
Mhm.
Und danach, dass es tatsächlich noch weitergeht, auch mit Mohammed, dass der dann noch gegen die anderen Völker da gekämpft hat, die alle nicht an einen Gott geglaubt haben und er halt schon an einen Gott geglaubt
hat. Wie siehst du diese Schriften als relativ, unter Anführungsstrichen, wortwörtliche Überlieferung? So ist es relativ tatsächlich geschehen oder wie manche andere, und wahrscheinlich ist das auch meine Sichtweise so, das sind auch Geschichten, Mann. Ob es diese Personen gab oder nicht, was weiß ich. Ich habe überhaupt keine Claims auf irgendwas, aber manchmal fühle und verstehe ich das eher so als, hey, hier sind Geschichten, die was vermitteln sollen.
Das ist auch ein Riesenunterschied, weil es wurde ja nachgewiesen, dass er wirklich an Jesus aus Nazareth gab. Nur, ich weiß gar nicht, wie die Studie heißt, wenn du den Islam studierst, aber im Islam sagt man, das sind Fakten. Was ja. mir tatsächlich auch gefällt.
Mhm.
Weil wenn ich dann Christen treffe und sie mich Christen treffe, in Anführungszeichen, ich habe selten Christen getroffen, die gläubig sind. Und ich denen sage, ich glaube an Jesus, dann gibt es mir meistens ein Belächeln, dann verbinden sie es mit der Kirche, dann verbinden sie es mit Pädophilen und dann so, du glaubst wirklich, dass Jesus auf Wasser gegangen ist? Dann sage ich ja. Und dann merke ich das. Und die Theologie lässt das ja auch zu, dass sie sagen, dass sie wohl wissenschaftliche Effekte dahinter haben, es ist nicht so geschrieben, etc. auf Wort auf Wort, weil es auch ein paar Mal verändert worden ist. Wenn du schon eine alte King James Version liest zu einer New King James Version, dann finde ich auch wichtig, dass man das sehr lange studiert tatsächlich, wenn man sich damit befasst. Und beim Islam sagen sie, es sind Facts. Das heißt, Jesus Wunder waren Facts. Hinterfrag es nicht, was Moses gemacht hat, beziehungsweise Musa, es sind Facts. Und da ist auch halt ein Riesenunterschied. Aber die Wahrheit ist, ich weiß gar nichts. Auch was ich gelesen habe und umso älter ich werde, ich weiß nicht. Auch wenn mich Jesus glücklich macht und ich liebe seine Geschichte und so wie ich erzogen worden bin, wie ich bete etc. Und ich bete gerne immer für meine Mitmenschen und sonst was. Aber die Wahrheit ist, ich weiß nichts. Ich kann nicht predigen, ich sage nur das, was ich weiß oder fühle. Aber ich bin nicht kein Auserwählter oder sonst was, was ich sagen kann, dass ich tatsächlich predigen darf oder jemanden belehren darf, weil ich weiß, das dauert sehr lange. Ich hatte da auch einen Jungen im Gym, habe ich zufälligerweise auf Instagram gesehen, dass er sich taufen lassen hat. Und ich finde das schön. Egal, ob jetzt jemand zum Islam konvertiert und er davon nicht gläubig war oder sich taufen lässt und Christ wird, das ist extrem schön. Weil ich finde, hey, er hat ein bisschen einen Halt jetzt bekommen. Vielleicht war der einfach lost und kann auf dem aufbauen und sich weiterentwickeln. Und da habe ich mit einem indischen Freund trainiert, der natürlich kein Christ oder Muslim ist. Und er kommt zu uns und labert uns voll, dass Jesus der Weg ist. Und ich denke mir, ist okay, ich gehe in die Kirche, alles okay. Er beginnt aber dann halt so viele Sachen zu reden und versucht zu preachen. Und ich so, bei allem Respekt, Bro, ich freue mich extrem für dich, aber du bist viel zu jung, dass du schon preachen kannst. Besonders redest du hier gerade mit Leuten, die circa 8 Jahre älter sind als du. Hör auf zu preachen. Weißt du, das geht nicht. Also ich kann auch nicht nach dem ersten Tag im Gym jemanden preachen, wie man was macht. Das geht nicht. Es gibt Gelehrte, es gibt Leute. Ja. Ja,
so.
Ja, ich weiß, ja, du freust dich, aber zeig Respekt.
Humility, Respekt, Demut ist auch eine Sache, die kommt.
Ich weiß auch Sachen, ich weiß, dass ich bei vieles keine Ahnung habe. Ich weiß nicht, wie man Buchhaltung führt, was ich jetzt lernen
soll. So viel dazu. Ist Jesus über Wasser gegangen? Keine Ahnung. Aber ich kann fucking nicht meine Bücher machen.
Ja,
steuern.
Ich weiß, dass ich dann Ende des Jahres rechtzeitig zu den Leuten gehe und mich jetzt schon erkundige, die Erfahrung haben.
Ja.
Wenn jemand etwas besser, ich hoffe ich immer, dass ich Leute habe, die etwas besser wissen als ich. Und dann gehe ich raus, ich reach out zu dem und hole mir die Experience und am besten lasse ich mir helfen, auch wenn es die nächsten 4-5 Jahre ist, bis ich es irgendwann selber kann. Ja. Oder ich würde immer outsourcen müssen. Mhm. Aber ich kann nicht alles und ich weiß nicht alles. Alles.
Du sollst auch nicht alles machen. Nein.
Das geht nicht.
Ja.
Ich habe nicht die Zeit und die Energie am Tag, alles zu lernen. Das geht nicht. Deshalb kann ich mir auch nicht wirklich ein Bild dann von anderen Religionen machen, weil Leute brauchen ihr ganzes Leben fast, um eine Religion zu studieren und ein Gelehrter zu werden. Das heißt, ich respektiere alles und ich finde, alles hat seine Ähnlichkeit. Mit dem Judentum habe ich mich noch nicht so befasst. Ich weiß nur, dass sie glauben, dass der Messias erst kommt. Und dann, ja, aber...
Aber es gibt dir Guidance für dein tägliches Leben.
Ehrlich gesagt schon, weil ich glaube, ohne den Religionen und ohne Jesus würde ich nicht denken, dass ich vergeben müsste. Ah, das hatte ich ein gutes Gespräch mit ein paar Freunden, die Atheisten sind und kommunistisch, weil sie meinten, das ist halt nicht notwendig und ich so, hätten wir diese Religionen nicht, würde ich so, ich immer aufs Extremste, ich so, würde ich euch jetzt ausrauben, euer Geld nehmen und vielleicht umbringen. Was sagt mir das, dass das tatsächlich dann schlecht ist? Ich glaube nicht, dass das etwas Menschliches ist. Wenn du glaubst, dass es keinen Gott gibt, sind wir dann im Endeffekt Tiere. Was sollte mir neurologisch irgendwie sagen, tötet es nicht, wenn es ums Überleben ist?
Ja. Man kann ein gutes historisches Argument machen, dass der Humanismus, also der Gedanke, dass jeder Mensch gleich viel wert ist, unabhängig von allem, aus dem christlichen Gedanke kommt, du bist nur vor Gott Rechenschaft schuldig. Du hast eine unsterbliche Seele, die per Definition gleich ist und du bist nur einer Sache Rechenschaft schuldig, nämlich Gott. Und dass dieser Gedanke am Ende des Tages zu der tollen, atheistischen, modernen Perspektive geführt hat, Humanismus, jeder ist gleich. Also,
ja, genau.
Es gibt ein schönes Argument, dass man das herleiten kann. Also, naja.
Und dann ist das Lustige, dann sagen sie, jeder ist gleich, aber tatsächlich ist für sie nicht jeder gleich, weil sie dann im Endeffekt richten, wenn nicht jeder so denkt wie sie.
Mhm. Ja. Crazy. Es ist crazy. Was ist dann dein höchster Nordstern? Also dein höchstes und oberstes Ideal. Du hast von Macht gesprochen und eine Frage zur Macht habe ich dann auch noch, aber was ist die Sache, der sich alles unterordnet?
Was meinst du damit?
Naja, ich weiß nicht. Macht, um Dinge zu bewegen und man hat eine Aufgabe auf der Welt und man soll hustlen und was bewegen. Was ist das Höchste? Was ist
das Allerhöchste?
Das Allerhöchste.
Das ist definitiv Gott.
Ja.
Das ist definitiv Gott. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht einen Gott gibt, der, oder nennt es auch anders, der alles erschaffen hat. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass mein Leben einfach aus Zufall wie ein Film ist, on a daily basis.
Mhm.
Das wäre, dann müsste ich Lotto spielen.
Mhm.
Und so oft ich gebetet habe in Notsituationen und jedes Mal meine Gebete erhört worden sind, das wäre zu hart.
Mhm. Literally erhört oder über Umwege und auf unerwartete Weise erhört?
Both. Aber oft ist einfach on the go.
Ja.
Vielleicht sogar. Es ist, und da passiert irgendwas.
Ja.
Und dann
habe
ich mir gedacht, soll mehr ehrfürchtig sein.
Ja.
Wie oft muss es mir noch beweisen?
Okay.
Ja.
Ich glaube, du wirst am Ende des Tages doch irgendwann Psychedelics brauchen und lernen müssen, auch loszulassen, die Kontrolle abzugeben und dann vor etwas geführt zu werden. Aber
natürlich, so, natürlich.
So
aber wenn wir jetzt an die Bücher denken, alle Leute, ich will nicht sagen, ich bin ein Chosen One, weil für mich ist niemand Chosen.
Oder alle.
Oder alle. Das ist besser. Wir alle haben das Geschenk des Lebens bekommen. Wir alle sind chosen. Das gefällt mir besser. Ja. Fühlt man sich mehr special. Und, aber wenn man sich denkt, die Leute, die Sachen erreichen mussten, die hatten nie ein schönes Leben. Die hatten immer Struggle und die mussten vieles opfern. Und da weiß ich nicht, und das ist vielleicht schon eine Art, geführt zu werden, Weil Gott kannte dich ja, bevor du dich selbst kanntest, bevor deine Eltern dich kannten. Und der weiß ja genau, warum er dich weh gemacht hat. Mhm. Und dann kann ich mir nicht vorstellen, dass ich so tief tatsächlich dann einen freien Willen habe, dass ich nicht, also ich glaube, das, was ich im Herzen, im Bauch fühle, ist immer das, was mir von einer höheren Macht gesagt wird, mein Bauchgefühl. Mhm. Und das, was ich überdenke oder versuche rational zu erklären oder eine gute Entscheidung in Anführungszeichen zu treffen, die vielleicht politisch oder gesellschaftlich akzeptiert wird, ist halt von mir selber. Und natürlich habe ich dann einen freien Willen, gehe ich eher diesen Weg, den ich gehen sollte, oder gehe ich diesen Weg, der mehr in mir einprogrammiert wurde von meiner Umgebung. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich mich für mein Hirn entschieden habe, war es eine falsche Entscheidung und es kam so schlimm zurück mit Konsequenzen. Jedes Mal. Und auch wenn man sich denkt, Bro, du bist verrückt, warum machst du das? Und ich so, ich habe einfach ein Gut-Feeling, ich muss das machen. Ja. Was jedes Mal der richtige Weg. So absurd es auch klingt. Und denkt man sich, wo ist dann wieder die Logik?
Ja. Aber ich finde es lustig, es klingt absurd, aber die erzählt ja wohl wirklich jeder Mensch, der eben einen gewissen Weg gegangen ist, du hörst ja nur das. Der Verstand ist so ein geiles Werkzeug. Der Verstand kann 1 plus 1 rechnen. Der Verstand kann die Excel-Tabellen aufbauen und Maschinen und Computer und Flugzeuge, fucking hell.
Ja.
Aber der Verstand ist so ein schlechter Ratgeber, wenn es um diese großen Dinge geht.
Ja.
Und er grätscht dir rein und nimmt dich von hinten und führt dich auf Abwege und du kannst dir selber aber so geil argumentieren, warum das jetzt das Gute ist und so. Und es ist einfach nur fucking Ratio, die für diese Dinge nicht gemacht ist. Ja.
Ja.
Und da es ist so schwer aufzuhören. Es ist so schwer.
Es ist
so hart, das zu trainieren, das loszulassen. Und ich weiß nicht, wie du das machst.
Und das ist das Schlimme. Und dann, wenn dann die Gedanken kommen, wie ich da gesagt habe, auch mit einem freien Willen, also wenn diese Gedanken kommen und ich weiß, eigentlich ist eine andere Entscheidung, aber mein Kopf kommt dazwischen, das ist schon eine Überwindung. Und da, finde ich, kommen wir wieder zurück auf das teils selbst belügen eine andere Realität. Auch wenn dein Verstand und du weißt, 1 plus 1 ist 2 und das andere ist delusional as fuck. Mhm. Du weißt aber, dass das für dich jetzt der richtige Weg ist, auch wenn Leute sich dann von dir abkapseln. Aber du hast einfach dieses Feeling in deinem Bauch, dass du diesen Weg gehen musst. Dann, und obwohl die Gesellschaft dich da reindrillt und obwohl du dann traurig bist, dann musst du einfach manchmal dich abkapseln und dich dann einfach so gesehen selbst belügen, was dann wiederum eigentlich auch ehrlich zu dir selbst ist, weil du den richtigen Weg gehst. Aber du musst dich so selbst belügen, dass du das anderen dir scheißegal ist, was die anderen denken.
Ja.
Und deshalb finde ich, ist dann wichtig, dass du dich dann selbst belügen kannst, deine falsche Realität.
Mhm. Interessant.
Und dennoch bewusst bist, dass du dir das gerade machst und dich dann aber dennoch so gut anlügen kannst.
Okay.
Dass das,
das ist eine interessante Perspektive. Jetzt verstehe ich mir, was du vorher gemeint hast, mit dem eben auch sich teilweise die Realität verschieben und aufbauen, damit du auf das hören kannst, was ja eigentlich der bessere Wegweiser ist.
Genau.
Und du musst den Umweg gehen, um es überhaupt anzugehen, weil du Rechtfertigung brauchst. Warum tue ich das jetzt und so weiter?
Genau, genau.
Aber ich glaube, wenn du den Path mal gehst und merkst, hey, da ist dieser Wegweiser und du wie ein Muskel, du trainierst ihn, er hypertrophiert, du kannst besser drauf hören, vielleicht brauchst du irgendwann den Umweg nicht mehr, oder? Und kannst einfach sagen, hey, da ist das Feeling.
Ja.
Let's go.
Ja. Und ich habe auch gelernt, umso öfter mir Leute sagen, dass ich dann verrückt bin oder das ist absurd oder das ist einfach Fantasie, dann weiß ich, das ist der richtige Weg. Und dann weiß ich,
du bist nicht der Erste. Ich glaube, du bist nicht der Erste in der Menschheitsgeschichte, der genau das sagt. So,
das ist die Bestätigung. Thank you. Mit Kopf gegen die Wand.
Die Frage ist, was sagt das über die Gesellschaft, wenn alle dich anzweifeln und sagen, hey, was machst du für geisteskranke Scheiße? Alles klar, that's it.
Es ist okay.
Was sagt das über die Gesellschaft?
Ja, es ist okay. Damit habe ich schon immer zu kämpfen gehabt. Bevor ich irgendwas erreicht habe, gab es schon solche Leute.
Ja.
Aber es ist okay.
Ja.
Ich habe mir schon immer gedacht, hey, ich werd jemand sein, der tatsächlich von allen gemocht wird. Aber es mögen mich halt sehr viele Leute nicht.
Schon? Ich kann mir das honestly nicht wirklich vorstellen.
Weil du offen bist und nicht mich gleich gejudged hast. Aber viele Leute hören meinen Namen und judge mich sofort. Und meistens ist es aus, ich sag straight up, Eifersucht. Und das ist nicht Eifersucht, dass ich jemals was erreicht habe. Es ist die Eifersucht, dass ich Sachen ausspreche, die ich denke, wo sie zum Beispiel Angst hätten, dass sie gejudged würden, wenn sie einfach sagen, was sie wirklich wollen. Mhm. Und ich habe zum Beispiel gesagt, ich gehe nach Kanada, ich will Footballprofi werden. Oh mein Gott, der Typ verlässt jetzt Wien und geht wirklich nach Kanada. Erstens, ich kann das nicht. Wie hat er das gemacht? Da ist schon der Neid. Mhm. Aber keiner weiß, dass ich stundenlang im Museum gearbeitet habe, als Security und vor der Tür und mir Geld gespart habe und dann auch noch meine Tante dort habe und so mir das Flugticket schon mal gegönnt habe. Ja. Und die sehen ja immer nur ein bisschen was. Das ist, deshalb ist Social Media so lustig. Sie sehen etwas und das ist so...
Ja, Tip of the Iceberg-Phänomen.
Halt, ja, genau, genau.
Wir haben uns ja kennengelernt. Du warst ja eigentlich Schüler, unter Anführungsstrichen, bei einer Fitnesstrainer-Ausbildung, die du dir halt geholt hast, weil man halt irgendein scheiß Zertifikat braucht.
Ja,
ich war Lehrer, Ausbildner. Aber es war beim ersten Satz klar, Mann. Ich meine, du bist da in dem in Dings gesessen als einer von 20 Leuten. Du hast halt irgendeine Sache rausgehaut, wie du was gesehen hast oder halt dass deine Perspektive geheilt. Im ersten Satz war klar, das ist keine Arroganz, das ist einfach nur ein, ich habe hier was zu sagen, ich glaube, das ist wertvoll, das jetzt zu teilen. Und es war klar, dass da wer sitzt, der fucking Ahnung hat, der aber auch Humility hat, um sich ehrlich auszutauschen. Also.
Du hast recht, aber wie gesagt, du hast ein Gespür, weil oft ist, Leute hören nicht, sie hören, dass ich was sage, hören mir aber nicht zu. Und dann, natürlich habe ich dann auch oft einen falschen Ton. Und dann glauben sie, dass ich dann arrogant bin, beziehungsweise sie schalten sofort ab und sagen nein.
Okay.
Und das war halt immer so. Und ich so, hey, ich mache das, ich mache das. Und tatsächlich, dass ich es mache, regen sie sich so sehr auf, dass sie in Wirklichkeit nicht das machen, was sie
wollen. Aber gut, dass du dann keinen Menschenhass entwickelt hast, weil ich kann mir vorstellen, dass wenn Leuten sowas entgegenströmt oder irgendwie Neid und Unverständnis und der ist arrogant, sie werden ja selber dann hart und abstoßen und machen zu.
Aber jetzt kippt sich's.
Aha.
Jetzt seit einem halben Jahr, wo ich wieder so Gas gebe und erfolgreicher werde, kippt es sich und du bekommst diese ganzen Leute, wollen sich anhängen und sind richtig fake.
Okay. Ja.
Es ist interessant.
Ja.
Früher, du hattest ein paar, die immer dich supportet haben und dann viele, die dich hähnen und schlecht reden.
Mhm.
Und jetzt kippt es und jetzt kommen diese falschen Leute und wollen alle dir so.
Okay.
Ich hab schon immer an dich geglaubt. Du warst schon immer
so. Mann, da wird's doch einem kalt den Rücken rund, oder? Das ist einfach irgendwie ich.
Du weißt es einfach.
Ist irgendwie einfach.
Du
oder
weißt
findest es lustig.
Nein, lachst, oder? Mir ist es komplett egal, weil ich weiß, die Leute, die immer cool zu mir waren, wie du zum Beispiel, du hast mich nie gejudged oder sonst was und das merke ich dann sofort und dann, egal, wenn du was brauchst, dann weiß ich, ich habe immer ein Ohr oder werde versuchen zu helfen. Aber ich merke mir schon die Leute.
Okay.
Du weißt genau.
Ja.
Und auch wenn sie, vielleicht können sie sich ändern nach 4-5 Jahren. Aber trotzdem, du wolltest damals nicht deinen Kuchen teilen und jetzt wirst du nicht ein Stück von meinem Kuchen haben.
Okay.
Und die am Anfang mir einmal geholfen haben oder einmal mich nicht irgendwie gejudged haben, die werden immer für den Rest meines Lebens ein Stück von Kuchen haben können. Weil der ist eh groß genug, kann eh jeder haben.
Und der wird noch größer.
Aber sie wollten ihn nicht haben.
Ja, zu dem Thema und Richtung Abschluss. Also du hast mehrmals von Business machen und bla 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 und auch Macht gesprochen. Was schwebt dir denn vor in 5 Jahren, wo... Also, was treibst du, was machst du? Was
das Wichtige,
willst du tun?
Es gibt viele Pläne, aber das, was ich gelernt habe, leider zu spät, man muss sich erst auf das fokussieren, was man kann. Und das muss ich so sehr weiterlernen und so sehr mich abgrenzen von anderen, dass ich ein Monopol habe und noch größer werde. Und natürlich kann ich jetzt lernen zu traden, jetzt kann ich lernen, bei irgendwelchen Freunden Immobilien einzusteigen und mit meinen Connections Immobilien verkaufen, schön und gut. Aber mein Asset ist, ich kann lernen. Ich bin in nichts talentiert. Das Einzige, was ich talentiert bin, ist Obsession.
Aha.
Wirklich krankhaft etwas zu machen.
Ja.
Und auch nur die Sachen, die mich interessieren.
Ja.
Deshalb könnte ich niemals auf Langzeit studieren.
Mhm.
Ich will mir die Sachen rauspicken, die mich interessieren. Und das sind dann wie Studien zum Beispiel, wo ich einfach den Schlaf verliere, weil ich das lesen muss und dann weiter Research machen muss und dann mir auch andere Meinungen hören muss und aus dem was rausfiltern. Und das Einzige, was ich kann, ist krankhaft zu lernen.
Mhm.
Auch was Training angeht, weil das hat begonnen, als ich 5 Jahre und durfte nicht mit den größeren Basketball mitspielen.
Mhm.
Ich war jeden Tag Schule gelassen, ich war 10 Stunden am Tag am Basketballplatz, weil ich lernen muss, dass ich da mitmachen kann.
Mhm.
Und das ist mein Asset und Fitness interessiert mich, der Körper interessiert mich, Biohacking interessiert mich und immer mehr erfolgreiche Leute haben gemerkt, dass ich denen helfen kann, dass sie halt noch mehr besser performen können und noch mehr Business machen können.
Mhm.
Und da muss ich mich dann noch mehr reinkippen. Ich darf noch nicht von anderen Sachen reden, wo ich dann das Geld investiere oder sonst was, weil Step by Step, ich muss erst das machen, was ich tatsächlich kann und darf da nicht so sehr fantasieren und das erweitern. Und wenn ich das dann erweitern habe, kann ich dann langsam die Fühler ausstrecken in die Sachen, die ich habe, zum Beispiel für Leute accessible machen kann, die vielleicht nicht so viel Geld haben, die und einfach dann auf andere Schichten, dann nicht irgendwelche High-Performer oder Leute, die halt ihren Job haben, oder sondern einfach die vielleicht nur 30 Euro im Monat ausgeben können.
Okay.
Und dann natürlich, dann werde ich noch größer und werde noch bekannter.
Aber was ist deinem Herzen am nächsten? Ist Self-Improvement und Wachstum von anderen und Leute coachen und helfen oder auch Gesellschaft, Politik, Einfluss, also
ja.
In all diese Dinge.
Ja.
Ja, einfach ja. Okay.
Ja.
Einfach ja.
Ja, Connections zu haben, politisch, wirklich Macht auf allen Ebenen.
Ja.
Und so blöd das auch klingt mit dem Performance-Hacking und Leute zu helfen, dass sie besser performen, sitzt man da eher an der Quelle. Mhm. Du lernst Leute kennen, Leute sehen, wie andere Leute erfolgreicher werden und ich bin an deren Seite, dann sind sie auch interessiert.
Mhm.
So wie Tim Grover damals Michael Jordan trainiert hat und Michael Jordan hat gesagt, ich zahle dich so viel nicht, dass du andere trainierst. Ich zahle dich so viel, dass du nur mich trainierst. Mhm. Später, als er aufgehört hat, kam ein Kobe zu ihm, ein Kobe Bryant, kam ein Dwayne Wade zu ihm und Russell Wilson von der NFL.
Ja.
Mehrere solche Sachen und das ist halt, natürlich jetzt hat er Connection zu diesem Speaker, aber ja, da will ich meine Sachen auf jeden Fall fokussieren. Aber es kommt in letzter Zeit so viel. Am Sonntag habe ich vor 20 Entrepreneure, habe ich über Performance-Hacks geredet und sonst was und wurde einfach eingeladen, bin dort gesessen, im Endeffekt habe ich es mir angeschaut, ich so, wie habe ich ausgeschaut, wieder mal mit einem Hoodie und mit einer Kappe und so ausgeschaut.
Na klar, was
aber sie waren happy und viele waren dankbar, viele haben privat geschrieben.
Ja, klar.
Dann wahrscheinlich werde ich auch eingeladen als paar Speaker-Positionen, aber das ist gut, ich kann tatsächlich Leute motivieren und mir ist auch klar, dass Leute manchmal einen zu krass, es klingt einen, ich sage Leader, nicht Führer, einen Leader brauchen, besonders Männer. Und mich tut es nicht belasten und solange es nicht belastet, kann ich das auch machen und dann habe ich auch einen Profit davon und andere Leute haben einen Profit davon.
Mhm.
Und das ist für mich auch das beste Business, wenn ich einen Profit habe und die Leute dazu auch einen Profit haben, einen Mehrwert.
Mhm.
Das wird dann aufbauen von E-Büchern, gratis E-Büchern bis irgendwann eine billige App, bis irgendwann mehr Immobilien. Ich habe zum Glück jetzt auch schon Grundstück in Ghana. Dann wird es einfach hochskaliert. Ich bin erst 33.
Dann schieben wir den Scheißregler nach oben.
Ich bin 33, bis wenn es sein muss, wird das dauern bis 60 und mein Monopol wird einfach riesiger und dann ist ein Takeover.
Du hast gesagt, du hast eigentlich keine Skills außer zu lernen und es gibt, glaube ich, genug weise Leute, die sagen, es gibt keinen höheren Skill als Lernen, weil Lernen ist Erneuerung und in einer Welt, wo wahrscheinlich die einzige Konstante der Wandel ist, ist vielleicht das höchste Gut, die Fähigkeit der Anpassung, die Fähigkeit, Altes sterben zu lassen, Neues aufzubauen, alte Glaubensansätze gehen zu lassen, neue gedeihen zu lassen und sich anzupassen. Also vielleicht ist der höchste Skill, den man überhaupt als lebendes Wesen haben kann, den der Anpassung und Lernen ist Anpassung. Also wer weiß. Vorletzte Sache, außer du willst dazu was sagen.
Ich wollte dazu was sagen, ich muss einen Quote raushauen. Man merkt, wenn man älter wird, wenn man Quotes auf Lager hat. Weißt du?
Wenn man was?
Wenn Quotes auf Lager hat.
True. So. Aber das ist auch einfach geil.
Du musst dich heute sacrificen für das, was du bekommen werden kannst.
Mhm.
Nicht, wenn du möchtest. Du kannst dich nicht wirklich entscheiden. Du kannst dich entscheiden, wer du möchtest. Du kannst dich auch selbst definieren. Aber die Wahrheit ist, du musst jemand werden, dass du dein Ziel erreichst. Du kannst nicht dir selber Charakterzüge aussuchen für dein Ziel.
Nein
das geht nicht. Das wäre cool.
Nein, das wäre ein bisschen zu hardcore. Das wäre zu viel Macht in meiner. Also das wird für mich zu viel. Wenn ich sage, ich bin der hundertprozentige Architekt meines Schicksals, ich glaube nicht, dass ich weise genug bin, das zu tun. Ich bin froh, dass ich ein Mensch mit Limitationen bin. Ich bin froh, dass ich in einer gewissen Range mich bewegen kann, viel bewegen kann und dass nicht alles möglich ist. Weil wer bin ich? Bin ich weise genug, um alles zu bestimmen über mich?
Ich finde, es wäre nicht schön. Ich mag, dass Sachen kommen und einfach. Wie gesagt, Schmerz und Liebe und Glück, das ist wunderschön.
Ja. Vorletzte Sache. Es gibt den Spruch, Macht korrumpiert, absolute Macht korrumpiert, absolut. Wie hältst du dich entlang deines Weges geistig gesund? Wie hältst du dich accountable? Angeblich die römischen Imperatoren und Kaiser hatten immer jemand an ihrer Seite, der ihnen gesagt hat, du bist sterblich, damit sie das ja nie vergessen.
Mir ist klar, ich habe auch am Sonntag den Jungs gesagt, Schön und gut, auch wenn du alle Performance-Hacks kennst und dich gesund halten kannst, es wird eine Phase geben, wo du Vollgas geben musst und dann gibt es keine Work-Life-Balance und ich glaube auch nicht an eine Work-Life-Balance. Ich will ja nicht irgendwelche toxische, maskuline Scheiße hier spitten, aber das gibt es nicht. Wenn ich erfolgreich sein will, wenn ich lernen will, dann werde ich 20 Stunden mir diese Scheiße reinziehen. Wenn ich einen Freiwurf besser machen werden will, dann werde ich 20 Stunden am Tag nur Freiwürfe machen oder nur mit der linken Hand dribbeln. Mhm. Es gibt keine Work-Life-Balance. Du musst deinen Verstand, deinen jetzigen Verstand auch opfern und verlieren, dass du weißt, er ist eigentlich limitless. Und wenn er limitless ist, wirst du halt für andere vielleicht verrückt sein, weil dein Verstand einfach wie ein Sturm ist. Aber du kannst nicht Sanity behalten, also du kannst nicht normal bleiben, wenn du unnormale Sachen erreichen willst. Mhm. Das heißt, ich werde meinen Verstand verlieren im Progress.
Ja.
Und jetzt habe ich einfach Conor McGregor einfach zitiert.
Unintentionally. Aber wie willst du schauen, dass du auf dem Pfad des Guten bleibst, während du deinen Verstand verlierst? Auf der Suche nach Macht, Einfluss und dem Guten. Und nicht korrumpierst.
Die Wahrheit ist, gut sein ist dann auch wieder ein Spektrum und eine Definitionssache für dich selber. Natürlich, wenn Leute mich kennen, ich bin sehr links eingestellt, sehr links und bin immer für Minderheiten. Und wenn man für Minderheiten ist, dann ist man für viele dann auch natürlich im Endeffekt rechts oder tendiert mehr zur Aggression, I don't know, aber einfach zu mehr brutalen Sachen. Und ich glaube, man muss halt sacrificen für Gerechtigkeit. Auch als die Riots waren in Amerika für die Schwarzen, für die Rechte, das war teils gut. Auch, weil wenn wir uns die Geschichte anschauen, wie die ganzen Schwulen auf der Straße waren und diese ganzen Massaker und totgeschlagen worden sind, es war ein Statement. Manchmal muss was passieren. Und ich glaube, meine Definition von gut wird für viele nicht passen, weil ich bin, das wird so gecancelt, der Podcast. Ich stehe hinter Kurden, ich stehe hinter Armenier, ich finde es nicht cool, dass Tschetschenien ein Teil von Russland ist. Ich finde, sie sollten ihr eigenes Land haben. Ich finde nicht gut, was jetzt in Palästina passiert. In der alten Bibel steht noch Israel, the land of Palestine, weißt du? Und ich finde auch nicht gut, dass ich jetzt vielleicht als Christ niemals hingehen kann, wo Jesus gelebt hat, weißt du? Und deshalb meine Definition von gut wird vielen nicht passen, weil sie eine andere Agenda haben, schon politisch und aus anderen Gründen. Das heißt, ich werde für viele ein Bad Guy sein und das ist okay. Viele sagen, George Soros ist ein Bad Guy, viele sagen, er ist okay, I don't know. Aber ich werde meinen Weg gehen und wenn es für andere nicht gut ist, dann ist es, I don't give a fuck.
Es braucht viele Leute mit vielen Meinungen und jeder muss mit seiner größtmöglichen Fähigkeit für das kämpfen, für das er oder sie steht.
Genau.
Und dann im großen Mischmasch all dieser Dinge wird sich rauskristallisieren, was es braucht und was es nicht braucht.
Auch wenn jemand, wenn nicht meine Meinung ist, aber wenn er keine Meinung hat, finde ich das am schlimmsten, weil if you stand for nothing, you will fall for everything. Mhm. Deshalb lieber ist mir einer komplett rechts und will mir erklären, warum das so ist, als wenn jemand sagt, ich finde, alles ist okay. Nein.
Truer words have rarely been spoken. Wir enden ganz pragmatisch und down to earth. Fitness, Health, Biohacking, was ist momentan der interessanteste Gedanke, das interessanteste Konzept, was dich beschäftigt, über das du gerne nachdenkst, selber praktizierst, bei anderen anwendest oder lehrst?
Was mich selber interessiert, das ist zu detailliert, aber was ich finde, was ein Krisenproblem ist, besonders in unserer Welt, hier in der westlichen Welt, ja, ist, finde ich, wie die Medizin keine Testosteron-Replacement-Kliniken hat. Mhm. Ich sehe viel zu viele junge Männer mit einem niedrigen Testosteronspiegel. Und wir wissen ja, der sinkt aus irgendeinem Grund, wir wissen nicht, ob das gut ist oder nicht. Aber es ist halt, ich finde das viel zu schlimm und sie laufen mit so vielen Problemen rum, was sie im Alltag beschäftigen wird. Und mein Bruder, er hat sich verändert, einer meiner Brüder. Und dann habe ich ihn schon darauf angesprochen. Ich so, geh Blutwerte, geh ins Labor, schau deine Blutwerte und schick mir das verdammte Scheiße. Es passt was mit dir nicht. Und das Schlimme ist, wenn du in diesem Film bist und dann Hormone so sind, du glaubst, es passt alles und du bist halt so. Und ich so, Bro, weinst du vielleicht einfach so bei irgendeiner blöden Werbung oder bei sonst was? Okay, es gibt solche Phasen. Und dann endlich hatte ich sein Blutbild. Nach 2 Jahren musste ich in den Arsch gehen. Meine Athleten schicke ich alle 2-3 Wochen. Und dann habe ich gesagt, Bro, dein Testospiegel ist weniger als bei einem kleinen Mädchen. Wir müssen was machen. Und dann eine Replacement-Therapie begonnen und life changed. Sofort. Und bei urvielen Männern ist das so. Und ich weiß nicht, wieso. Das ist
ein mega hot topic, ja.
Und ich weiß wirklich nicht, wieso das so ist. Und diese Leute, die kämpfen mit den anderen Dämonen noch täglich. Denen geht es einfach nicht gut. Und manchmal ist es einfach nicht, weil sie irgendwelche PTSD haben, irgendwelche Traumata, weil es nicht aufgehört. Einfach nur hormonell und das verschlimmert alles.
Bist du auf TRT?
Ja, Vollgas.
Ja. Gibt es gute Anbieter in Österreich, die das responsible dosiert?
Ja. Absolut null.
Das heißt Eyeballing selber irgendwie.
Du musst, es ist katastrophal. Das Einzige, was du in Österreich kriegst, benutzen sie hier, wenn jemand hat, meistens Testogel. Aha. Was nicht konstante Werte hat und die Leute wissen das, die Ärzte wissen das, es ist viel zu teuer für den Normalverbrauch, auch für ältere Leute. Dann, wenn sie ihre Enkelkinder anfassen oder ihre Freundin, kriegen die das ab und dann kriegen sie ein Bart oder sonst was für Störungen. Und dein Spiegel ist nicht konstant und wenn der nicht konstant ist, hast du Probleme, du musst das jeden Tag vielleicht sogar 2-mal aufschmieren. Und dann gibt es die andere Alternative, ein Testosteron und Dekanat, was auch immer, was du dir einmal schießt für alle 2 bis 3 Monate, eigentlich ist 3 Monate, was die Ärzte sagen, und dann schießt du dir auf einmal 1000 Milligramm ein Riesendepot, was für 3 Monate ist. Natürlich hast du dann auf einmal urviel, es wird urviel zu Östrogen, sie schauen nicht, wie viel Körperfett der Typ hat, vielleicht wird noch mehr zu Östrogen und zu Progesteron, dann hat er andere Probleme, und das bleibt 3 Monate in dem Körper, und dein Spiegel ist einfach von rauf bis runter, also in Österreich ist sowieso absurd, wenn du nicht privat Connections hast, dann kannst du es vergessen.
Okay, ja.
Aber die Krankenkasse macht am besten Geld mit Testogel.
Ja, crazy. Das System ist manchmal ein bisschen. Aber das wäre ein großer Hebel. Also schön, solide, nachhaltig durchgeführte TRT, Krankenkassen gebackt und aber eben auch responsible von guten Ärzten, guten Physiologen.
Ja, absolviert. Nur leider, die Agendas sind ganz dahinter. Ich will nicht für einen Verschwörungstheoretiker klingen. Aber die haben damals das Medikament. Ich glaube, vor 20, jetzt bin ich 33, nein, das ist vor 15, 16 Jahren, haben sie aus Österreich Spiropen rausgenommen. Und das ist Clenbuterol, das ist ein Asthma-Medikament und ich habe Asthma. Und als ich 0,02 oder weniger genommen habe, mir ging es halt gut. Ich habe den ganzen Tag kein Salbutamol, kein Asthma-Spray gebraucht. Und die haben das aus dem Markt genommen, weil zu viel am Schwarzmarkt davon gelandet ist.
Ja,
wo ist denn eure Agenda? Geld machen. Mhm. Es ist hart. Mhm. Weißt du? Aber
das System.
Ozempic ist jetzt offiziell, hey, wir können es jedem geben, der übergewichtig ist, was auch gut ist. In Amerika haben sie es jetzt schon wieder geregelt.
Was sind das, diese GLP?
Na, Ozempic ist jetzt eigentlich für Diabetiker.
Ja?
Aber es ist bekannt geworden, weil die ganzen Hollywood-Leute es genommen haben, weil sie davon abnehmen.
Weight Loss Drug, oder? Ja.
Genau.
Die dich satter machen, Sättigungsgefühl und so, oder?
Ja, die wird auch schlecht.
Ja.
Ja. Ich habe mir eine Injektion mal gegönnt und mir gedacht, wow, wie können Leute damit leben?
Okay, ich habe auch nur gedacht, das ist jetzt der heilige Gral. Jetzt haben wir Fettleibigkeit abgeschafft quasi. Jetzt haben wir.
Es wäre der heilige, es wäre schon ein Riesenfortschritt, aber es ist extrem teuer. Leute können sich keine 180 Euro für 4 Wochen leisten und dann werden sie noch mehr brauchen. Das ist absurd.
Ja, das ist vielleicht musst du so lange draufbleiben, bis du halt wieder dann zunimmst und wenn du es absetzt, bist du wieder drauf.
Na, später brauchst du Unterschied. Na, die Leute lassen ihr Gewicht unten.
Ja, wirklich?
Die ändern tatsächlich ihre, also ich will es nicht gut reden, ihre Essgewohnheiten. Okay. Das ist echt crazy.
Solange sie draufbleiben oder auch wenn sie es wieder absetzen?
Danach, wenn sie absetzen.
Okay.
Ja.
Okay.
Nur, wie gesagt, es ist halt. Ja, Leute können sich es dann auch nicht im Endeffekt leisten. Das ist dann wieder ein Luxus, weil ehrlich gesagt, ich bin zum Glück auch privilegiert, was Ärzte angeht. Das ist das Gleiche mit meinem Tumor. Wäre ich nicht privilegiert, wäre ich jetzt am Arsch.
Mhm.
Und das ist halt in Österreich leider das. Du musst privilegiert sein, du brauchst Connections. Das ist wichtiger, als wenn du jetzt Geld hast.
Ja.
Das ist crazy.
Ja.
Aber ja, das mit Testosteron-Interesse, das beschäftigt mich oft und ich sehe das leider viel zu oft, dass junge Männer einen niedrigen Testosteronspiegel haben. Und dann mit dem Lifestyle, mit dem Saufen gehen und sonst was, Und dann haben sie natürlich andere Entscheidungen, treffen sie andere Entscheidungen im Leben und denen geht es eigentlich gar nicht gut.
Ja, genau. Dann sind wir vom freien Willen vielleicht auch wieder 3 Schritte weiter weg. Wenn du sagst, du bist einfach nicht in der Balance, die die Natur für dich vorgesehen hat, dann wird es mit der Entscheidungsfindung vielleicht auch schwieriger.
Ja. Wir können da noch deeper gehen, ob das absichtlich ist, aber... Ja.
Das ist auch in Teil 2 und 3 gehen wir full crazy Conspiracy Mode und wir schauen, was Musk und Zuckerberg und Co.
Sowas schicken meine Mutter on a daily basis.
Ja, ist immer lustig, wenn so eine Familie und Freundesumfeld dir teilweise was reinschickt, wo du denkst, oh man. Oder doch oder nicht. Aber für manche ist Rogan ja auch schon Conspiracy Theory. Manchmal mehr, manchmal weniger, aber man muss ja auch unterscheiden können. Ja? Ich sehe, wenn du Bock hast, ich sehe einen Teil 2, einen Teil 3. Also ich glaube, von den mentalen Notizen, die ich habe, sind wir wahrscheinlich ein Viertel durch. wir beenden diesen potenziellen Teil 1 von X mit einer schönen Lebensweisheit, oder?
Es fehlt eine Introduction. Ah, der ist dann eingekickt.
Reingekickt, wir brauchen keine Introduction. Ja, willst du dich als Finale vorstellen oder willst du einfach mit einem coolen, geilen Zitat, Mic Drop, hier rausgehen?
Ich gebe dir, ich weiß nicht, wie alte Listener sind, ich muss dann einfach nur das sagen, was ich auch beim letzten Podcast gesagt habe, was ich meinem jüngeren Ich sagen würde.
Ja, das fand ich schön.
Das ist so wichtig und so viele checken es nicht. Es wird
dir... Ganz kurz, ich glaube übrigens, das war dann der Moment, wo, ich meine, ich habe schon so oft an dich gedacht wegen Podcast und irgendwie passiert es dann nie. Dieses Reel, diese Aussage war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, fuck, let's go. Let's go.
Ja, es ist hart und es ist traurig, aber es wird niemand kommen, um dich zu retten. Dir zu helfen. Du musst es selber machen. Du musst es selber machen. Keiner kann dich zwingen, in die Schule zu gehen oder zu lernen, was du immer lernen wolltest oder dein Business endlich zu machen oder ins Gym zu gehen, um deine Ernährung oder dich aus deiner Situation rauszubringen, der du bist, auch wenn du ein Supportsystem um dich hast, Mama, Papa, Freunde, Freundin, Freund, was auch immer. Sie können dir es nur sagen, aber niemand wird deine Hand nehmen können und dich da rausziehen. Du musst dir selber helfen. Du musst dich selber retten, sonst wird sich gar nichts ändern.
Meine Damen und Herren, King George Kofi. Dankeschön.
Danke dir, Bro.